Guess who's back?
Back again.
Besenwagen. Bam.
Das macht so scheiße.
So, Besenwagen war in Inspektion gewesen, nämlich jetzt. Haben alle gemerkt. Ein bisschen Ölwechsel, Winterreifen draufziehen und so. Elektrische Fensterheber bei Paul musste repariert werden. Andi hat sich einen Recaro-Sitz einbauen lassen mit Massagefunktionen und ich habe einen neuen Kindersitz gekriegt. Und jetzt sind wir, Anni und ich, auf dem Weg nach Berlin zu einem Doppeldate mit Paul und Roger Kluge. Die zwei stehen aber gerade noch bei Paul vor der Tür. Paul, sag mal in ganz der Kürze, was da los ist.
Ich wollte Gassi gehen und beim Tür zu schlagen ist mir aufgefallen, dass ich keinen Schlüssel habe. Ja, da stand ich ohne Schlüssel vor der Tür und dann habe ich versucht, meine Familie zu erreichen, also alle meine Familienangehörigen hier in der Umgebung. Hat sich herausgestellt, dass keiner da ist, außer mein Bruder, mein kleiner Bruder, der aber eine einstündige Wellnesskur im Bad vollzogen hat und dadurch nicht erreichbar war. Ja, und dann hat es halt 2 Stunden gedauert, bis er sich dann hierher bewegen konnte, um mir den Ersatzschlüssel zu bringen. Das war interessant und kalt.
Erfrischend, bestimmt.
Dann hat sich dein Bruder einfach schön auf den Sonntagabend unter der Dusche gefreut und konnte dann nochmal los und...
Naja, er ist Cross reingefahren, Landesmeisterschaften, und dann hat er sich halt in der Dusche gut gehen lassen für eine Weile. Mutter wird sich freuen auf die Rechnung.
Ja, was so passiert, Fossi? Du warst letzte Woche in... Frankfurt,
und zwar im richtigen Frankfurt, nicht in Frankfurt-Oder.
Da ist jetzt wieder Ansichtssache. Die Ossis würden natürlich sagen, dass Frankfurt-Oder die unattraktivste Stadt Deutschlands das wahre Frankfurt ist. Aber nein, ich war in dem großen Frankfurt-Main, was natürlich auch klein ist im Vergleich zu dem Berlin, in dem ich wohne. Aber da haben wir uns zusammengefunden, weil der Präsident Berliner. Der CPA, Gianni Bugno, plus seine Stellvertreterinnen da war, plus eines deutschen Sportanwalts. Und es ging darum, dass wir jetzt eine deutsche Gewerkschaft gründen wollen. Also im Prinzip sowas wie die IG Metall oder sowas, halt nur im Sport und für den Radsport. Und genau.
Du wärst quasi so der neue Frank Weselski vom Radsport.
Von der IGF.
Ich weiß nicht, von wem du redest.
Unsere Dauerzuhörer haben das Thema CPA ja schon so ein bisschen verfolgt. Ne? Da gibt's so die eine oder andere Unstimmigkeit und jetzt scheint sich Deutschland doch dazu durchzuringen, wirklich ihre eigene Gewerkschaft zu gründen, dass man demnächst auch mal richtig wählen darf.
Ja, das ist halt alles nicht so einfach, das ganze Thema, sowohl Verein und eigentlich wollen die Österreicher auch mitmachen und die Luxemburger, dann ist es wieder schwierig, mit wie man den Verein gründet, wie die Finanzierung stattfindet und wie die Gelder dann dementsprechend irgendwie, ja, zu uns kommen, um das Ding am Laufen zu halten. Also es ist nicht ganz so einfach, wie man sich vielleicht vorstellt, aber wir werden es wohl jetzt machen, so wie es aussieht. André Greipel, John Degenkolb, Walscheid und Mario Vogt waren da, inklusive mir. Und wir werden jetzt 7 Gründungsmitglieder zusammensuchen. Ich werde mich dann selbst zur Wahl stellen als einer der Vorstandsmitglieder. Es werden 3 sein wahrscheinlich.
Vorstandsvorsitzender.
Und dann... Vorstandsvorsi, genau. Und dann schauen wir, wer Präsident wird und wer das irgendwie alles handelt. Und genau. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wir fangen es jetzt erstmal an und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber wir hoffen, dass wir zum 1. Mai, also quasi zum Rennen in Frankfurt, das Ding unter Dach und Fach haben und dann.
Ja, das ist so ein Thema, ne?
Ja.
Aber als Fahrergewerkschaft kümmert ihr euch dann auch um die wichtigen Themen, so wie die UCI? Quasi, ne? Die hat da jetzt eine neue oder ihre Regel nochmal aktualisiert. Die Socken dürfen jetzt nicht mehr.
Verfeiner hat jetzt auch
so
wirklich unter Strafe gestellt.
Das war ja wohl das Thema in den letzten Wochen.
Man muss dazu sagen, es ist eine.
Ja, gut, aber das war vorher schon, ne?
Ja.
Es ist eine der ersten Regeln, die mal relativ zum Fahrer gesetzt werden. Das ist richtig fortschrittlich für die UCI. Nicht eine absolute Regel, sondern die Größe des Fahrers bestimmt auch die Sockenlänge quasi.
Na gut, das gibt's beim Zeitfahren aber auch schon, ne? Dass die Größe des Fahrers bestimmt, wie du aufs Rad sitzen darfst.
Naja, es gibt immer noch diese 5 cm Nachsitzregel und so.
Nee, das stimmt nicht. Du darfst bis 0 sitzen.
Im Zeitfahren, aber nicht im Straßenrennen.
Ja. Doch, im Straßenrennen auch. Ich saß auf 3,5. Darfst bis 0 sitzen. Bis halt gewisse Dinge eingegrenzt werden, aber ich bin ziemlich sicher, dass du bis 0 sitzen darfst.
Ja, die Regel ist, dass du 5 ist die ursprüngliche Regel und darunter steht farblich abgehoben, wenn der Fahrer morphologische Ungereimtheiten hat, kann er die beim Wettkampfausschuss anmelden und der kann darüber entscheiden, ob du die Regeln missachten kannst. Bei dir sind natürlich, morphologisch ist da einiges im Argen, aber
Der Staufi ist gerade übrigens eingeschlafen, als du angefangen hast, diese Wörter zu sagen, die ich gar nicht aussprechen kann. Was, morphologisch?
Mormonen, das sind die John Travolta.
Und Mormonen. So.
Bei 0 Zentimeter war ich raus.
Du musst schon einiges an Rolle fahren bis da.
Ja, aber die Regel gibt es ja tatsächlich schon länger. Nur, dass es ja jetzt, jetzt in Relation gesetzt wurde zur Körpergröße und vorher war es einfach pauschal Zentimeter.
Gut, ich glaube, so ein bisschen an Rennsport ist, naja, Rennsport ist keiner mehr passiert, aber im Rennsport sind noch ein paar Sachen passiert. Transfermarkt natürlich, Gaviria zu UEA, wo auch Christoph schon ein namhafter Sprinter ist, der dann erst in einem Statement darüber geredet hat, wie er jetzt Anfahrer für Gaviria sein wird und ihm Siege vorbereiten wird und 2 Wochen später in einem anderen Interview nochmal zurückgerudert ist und meinte so, er will aber schon eigentlich auch noch selber gewinnen.
Ich aber weißt du warum? Weil er wahrscheinlich festgestellt hat, scheiße, ich habe nur 2-Jahres-Vertrag und nächstes Jahr ist das 2. Jahr. Oh, fuck. Wahrscheinlich. Aber was ich halt auch interessant finde bei Gaviria ist, ob der überhaupt noch schnell fährt jetzt, wo der nicht mehr auf dem schnellen Rad unterwegs ist. Ich meine, der fährt jetzt auf dem Colnago.
Der muss jetzt auf dem Colnago fahren, ja.
Alter, stell dir mal vor, ich meine, der kam von dem schnellsten Rad, was es wahrscheinlich gibt im Profiradsport, zu einem Colnago, was geil aussieht, aber einfach rückwärts fährt, wenn du reintrittst. Also ist halt... Ja. Also muss mich auch nur einer vom Gegenteil überzeugen, dass das wirklich schnell ist.
Zu dem Colnago-Thema kann auch nochmal einer den Sturz von Fabio Aru bei der diesjährigen Tour googeln, der auf Italienisch eine relativ genaue Rezension zu dem Rad gibt, mehrfach.
Ja, aber mich hätte auch gewundert, wenn der Christoph gesagt hätte, ey cool, dass er kommt, ich freue mich richtig auf den drauf, für den anzufahren, weil der ist halt gar nicht so der Typ, ne? Also der ist ja, ja auch
so. Das hat er doch tatsächlich erstmal gesagt, so.
Ja, nee, also ich glaube, der Wortlaut, zumindest mal das, was ich gelesen habe, war, dass er halt für ihn fahren würde, wenn er müsste und das dann auch gut machen würde. Aber eigentlich ist er ja schon ein guter Sprinter, weil hat Champs-Élysées gewonnen und so.
Das,
ne?
Wird also schon spannend eigentlich, ne? Gaviria jetzt so auf dem neuen Fahrrad, erstmal so die Thematik und dann noch Christoph und Gaviria in einem Team, das wird schon lustig.
Vielleicht fahren die auch gar nicht so viele Rennen zusammen, also.
Mal sehen, was die vorhaben. Die haben auf jeden Fall gut eingekauft da, also.
Ja, können wir gespannt sein. Da wechseln ja einige Fahrer nächstes Jahr die Räder und dann wird ein bisschen neu gewürfelt. Ja, was gibt's sonst noch für Neues für nächstes Jahr? Du hast hier was aufgeschrieben.
Ich hab hier von
Morgen diesem, Tour Eintagesrennen.
Ja, fand ich irgendwie geil. Geile Idee. Französische Rennveranstalter will jetzt irgendwie ein Morgen Tour Eintagesrennen mit Mountaintop Finish auf dem Morgen Tour zusammenbauen für Frauen und Männer.
Finde ich geil.
Ja. Also es soll auch vorher schon so ein paar fiese kleinere Anstiege geben und den Morgen Tour vielleicht sogar von 2 Seiten. Einmal hoch,
Höhenmeter
wieder runter und dann nochmal hoch.
Also 4.500 Höhenmeter auf 180 Kilometer.
Um den Mont Ventoux herum kannst du halt nicht wirklich flach fahren. Das ist eigentlich eine ziemlich geile, ich finde es eine super geile Gegend. Und ich finde das eigentlich eine, ja, das ist mal eine geile Idee. Du fährst halt so einen ikonischen Berg hoch und hast da oben auch Ziel bei einem Tagesrennen, bei einer Tour-Etappe. Oder Dauphiné oder wie auch immer. Ich finde das geil. Ja.
Stimmt, du hast eigentlich so als Bergfahrer immer nur so die Möglichkeit, einmal bei der Tour de France oder bei der hier Dauphiné da oben zu gewinnen und so kannst du dich ganz gezielt drauf vorbereiten und musst das nicht innerhalb von einem Rundfahrtsteam als Helfer oder als Kapitän machen.
Ich finde, es sollte eh mehr Eintagesrennen geben, halt, oder? Also Rundfahrten sind ja langweilig. Es sollte mehr Eintagesrennen geben.
Ja, vor allem solche. Und du musst, ich meine, die Gegend ist halt auch so bekannt oder so begehrt bei Hobbyfahrern, die kommen da einfach gerne hin in der Provence und das ist halt geil. Da ist wahrscheinlich auch ein gutes Zuschauerfeld und ich finde es cool. Eine geile Idee.
Lecker Weine, lecker Essen. Ist gut als Zuschauer.
Ja. Yeah.
Das ist auch wichtig. Ja. Yeah. Wäre jetzt auch so für Frankreich mal nicht schlecht, mal so ein Rennen, so ein Eintagesrennen mal wieder ein bisschen mehr zu pushen. Ne? Also Paris-Roubaix ist für mich ja auch immer so ein halb belgisches Rennen, muss ich sagen. Das hören die Franzosen wahrscheinlich nicht so gerne, aber das gehört für mich so zu den belgischen Eintagesrennen mit dazu. Irgendwie, oder? Also für mich ist, gefühlt findet das nicht in Frankreich für mich statt.
Stimmt, definitiv.
Und ansonsten haben die halt viele so eher für sie Klassiker, aber
ja, ich meine, das kann halt auch mal ein Franzose gewinnen, hallo? Da kann auch mal so ein Bardet oder keine Ahnung, hier Thibaut Pinot hochfahren und das Rennen gewinnen. Sonst so ein Paris-Roubaix gewinnen die halt nicht.
Ja, eine Meldung kam jetzt diese Woche noch. Unser Freund Robert Wagner, der hat sich doch überlegt, er fährt noch weiter und macht keinen Kommentator leider.
Aber die Meldung ist schon alt, Junge.
Ja, die also ist an mir vorbeigegangen.
Das erst die Woche mitgekriegt.
Die ist an mir vorbeigegangen.
Das hat er selbst auf Facebook oder Twitter irgendwo schon mal bekannt gegeben, dass der.
Also, wer es nicht weiß, Robert Wagner wechselt mit André Greipel zusammen zu Fortuneo Samsic nach Frankreich. Ich fand interessant, dass Lachlan Morton zu EF wechselt, Education First, und das eigentlich wahrscheinlich so ein Deal von Rafa ist, die der neue Trikotsponsor da sind und sich mit Lachlan Morton und seinem Bruder, der eh auch schon bei Rafa unter Vertrag steht, sehr medienwirksame Fahrer sichern. Das hat dann wahrscheinlich nämlich eher nichts mit Leistung im Rennen zu tun, sondern damit ein Image für ein Team zu bauen, das halt einfach mal ein anderer Ansatz ist, ein Team zusammenzubauen. Kann man sich jetzt drüber streiten, ist auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch irgendwie lustig.
Ja, also ich meine, er ist natürlich nichtsdestotrotz ein richtig guter Rennfahrer, ne? Also ich weiß nicht, welche Runde, ich glaube, er hat Utah gewonnen.
Ja, ist halt auch schon irgendwie 4 Jahre her oder so, ne? Oder 5.
Ja, also ich meine, also Talent hat er halt, aber er ist halt auch so ein Freak, ne? So wie sein Bruder.
Ja, und.
Und die fahren halt gerne im Holzfällerhemd lange geradeaus. Also ist halt in Ordnung, dann machen die das halt jetzt.
Ja, die könnten auch aus Berlin sein, die zwei. So wie du.
Ja, ne? Ja gut, aber da müssten ja fixiert rumfahren und was machen die sonst noch? Und einen Jutebeutel tragen. Also machen die Jutebeutel tragen die wahrscheinlich
Fall,
sogar schon.
Definitiv.
Ja, apropos französische Rennen, da können wir nochmal drauf zurückkommen. Habe ich heute gelesen, nachdem du mir das geschickt hast, Basti, es soll ein Frauen-Roubaix demnächst geben.
Ja, wir wechseln jetzt mal kurz zur Themengruppe Frauenradsport. Wir haben nämlich hier mehrere Themen drauf liegen. Genau. Roubaix, Paris-Roubaix überlegt, eine Frauenversion zu starten. Finde ich cool. Eintagsrennen, haben wir da eben schon gesagt, attraktiv. Sollte es mehr davon geben, für die Frauen sowieso. Und dann ist auch noch eine 10-Tages-Tour de France für Frauen im Gespräch gewesen. Zu dem anderen Thema, was wir da noch haben.
Aber das find ich auch okay, 10 Tage. Also.
Ja, auf jeden Fall. So wie eben
also ich Giro auch geil,
Rosa
dass der,
auch so lang ist.
Der UCE-Präsident meinte auch, also 10 Tage ist okay, 3 Wochen wäre noch zu lang. So, keine Ahnung.
Ja gut,
Step ich weiß nicht, wie das recht? Jetzt gemeint also.
Schritt für Schritt, das ist schon alles okay so. Ne? Ich meine, die 10-Tages-Tour de France sehe ich halt auch noch nicht.
Ja, ist ja auch erst in für 2021 geplant.
Okay. Also kurz.
Glaube ich. Ja. Ja, dann nähern sich die Sportarten dann doch so langsam an, ne?
Jetzt haben wir ein richtig spannendes, kritisches Thema hier, wo wir die Beteiligten auch noch persönlich kennen teilweise.
Ja, gerade heiß diskutiertes Thema ist ja, dass in einem Frauenteam es wohl zu ein bisschen kontroversen Aussagen vom Teammanager kam. Da ging es dann halt um, ja, auf jeden Fall das Thema Ernährung und
das wurde schon relativ konkretisiert, ne?
Ja.
Also da, sagen wir mal jetzt hier irgendwelche Beleidigungen.
Nee, es ist ja noch nicht mal, also okay,
Ausflüchte. Es ging um Fat-Shaming, so wurde das auf diesem englischen Statement bezeichnet, und es geht um Thomas Campana, den Andi auch schon als sportlichen Leiter hatte, deswegen
als Teammanager.
Teammanager, deswegen fand ich das eigentlich interessant, hier mal mit reinzunehmen, weil wir die Perspektive darauf eben auch aus einer persönlichen Perspektive haben. Dieser Thomas Campana, dort jetzt Manager bei Cervelo Biglia, wurde da jetzt eben vor ein paar Wochen von mehreren Fahrerinnen beschuldigt, eben unverantwortlich gehandelt zu haben, will ich das mal nennen.
Ja, also der hat ja anscheinend gesagt, sie seien, oder mit zu einigen Fahrerinnen, sie seien zu fett und sollten mal bitte aufhören, Brot zu essen. Und das war ja dann für die Fahrerinnen irgendwie unzumutbar. Also Brot muss ja sein. Und interessant, dass du gesagt hast, es ging da um Beleidigung, weil es ist halt im Profigeschäft, zumindest bei den Männern so, dass das einfach eine ganz normale Aussage ist. Das ist ja keine Beleidigung, weißt du? Da geht's ja nicht um.
Ging's nicht noch um mehr als um das?
Ja, es waren wohl irgendwie noch so Geschichten, dass eine Fahrerin gestürzt ist und mit Verdacht auf, mir fällt gerade das deutsche Wort, Concussion ist Gehirnerschütterung. Ja, und dass dann da irgendwie Druck von der Teamleitung oder vom Teamchef da Campana an der Stelle kam, dass sie dann doch das nächste Rennen wieder schon fahren soll und so. Und das sind auch alles Sachen, da weiß er halt nicht, was da jetzt wirklich genau gelaufen ist, ne? Ja. Die eine Seite bestreitet es oder nicht. Das ist auch die eine Sache, wo die auch, keine Ahnung, also man sollte nicht fahren, wenn man eine Gehirnerschütterung hat. Und man sollte auch nicht fahren, wenn man irgendwelche sonstigen Verletzungen oder Herzprobleme hat. Ich weiß ja nicht, wie das da war, aber so dieses Thema Ernährung, das ist halt immer der Ton macht die Musik so, ne? Letztendlich geht's im Radsport halt um Watt pro Kilogramm und dann steht da Gewichtsoptimierung bei Männern und Frauen, glaube ich, oder zumindest bei den Männern kann ich ja nur sagen, ganz weit oben, ne? Also das ist so das eine der Hauptthemen, die um die es da geht, auch keine Ahnung, isst kein Brot ist vielleicht jetzt auch nicht so der neueste Stand der Ernährungswissenschaft, aber ist halt so ein Floskel, die halt immer gerne noch in dem Metier benutzt wird und das ist halt irgendwie dann für mich kein Bodyshaming, sondern, keine Ahnung, ist einfach ein elementarer Bestandteil des Profidaseins, ne?
Das ist halt tatsächlich Standard, du wirst tatsächlich dann irgendwo dafür bezahlt, auch leicht zu sein bei deiner Trainiererei und Anni hat das schon vor der Aufnahme hier ganz richtig erzählt. Das kriegt jeder zu hören, ne? Also Andi auch. Der hat erzählt, dass er dann hier bei der Kalifornien-Rundfahrt durfte er keinen Nachtisch essen. So
nee, Kalifornien nicht. Das war ja im April, da war ich schon gut im Gewicht. Aber so die ersten Rennen, da habe ich schon auch ab und zu mal den Nachtisch gestrichen bekommen. Und da hat der Arzt auch die Fettmessung nur mit dem Finger gemacht, ja. Hat er mal kurz gefühlt, so, nee, da geht noch was, so die nächsten Tage hier mal keinen Nachtisch.
Ja, hau doch nochmal hier ein paar Storys zu Campana raus, aus deiner eigenen Laufbahn. Der war dein Teammanager, als du bei MTN gefahren bist.
Genau, ja. Der hat uns eigentlich da nach Südafrika geholt, also uns, sag ich mal, Gerald Tulek und mich. Und kommt ja auch ursprünglich aus dem Rheinland hier, ne? Ist ja eigentlich ein Kölner quasi, ne? Aus Leverkusen, glaube ich, kommt er. Also eigentlich kein Kölner, aber zumindest mal hier aus der Gegend. Ich kann da eigentlich nichts Schlechtes über ihn sagen, so, ne? War halt immer sehr direkt, was ja auch so ein bisschen hier die rheinische Art ist. Wie gesagt, mit einer 19-jährigen Fahrerin würde ich vielleicht ein bisschen anders reden, als zu sagen, immer, du bist zu fett, lass mal das Brot weg. Kann mir aber auch vorstellen, dass der Satz eben so gefallen ist, weil er halt da sehr direkt ist.
Ja, darauf wollte ich im Endeffekt auch hinaus.
Ich meine, man muss auch mal selber sagen, er selber ist ja auch ein bisschen fülliger. Das war ja auch eigentlich mal eine witzige Story. Ich meine, ich kannte ihn schon auch länger über halt hier Kölner Ursprung und wusste halt, wer Thomas Campana ist. Habe ihn auch schon dann Jahre nicht mehr gesehen und sehe ihn das erste Mal nach verschiedenen Telefonaten wirklich am Vorabend von Mailand Sanremo. Einem Jahr, als Gerald gewonnen hat. Und da sitzen wir abends beim Essen und ist halt irgendwie so, vor Mailand Sanremo isst man auch mal ein bisschen mehr und ein bisschen länger, weil das Rennen halt auch so lang ist. Und wir waren schon fast fertig mit dem Essen, also saßen auch schon ziemlich lange am Tisch. Und dann kam Thomas halt damals rein und er hat halt echt eine stattliche Erscheinung, sag ich mal. Also setzt sich bei uns an den Tisch und nimmt schon auch was vom Essen und dann dachte er so, boah, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und dann Gerald und ich gucken uns nur an und müssen uns wirklich das Lachen verkneifen, weil man ihm halt eigentlich so nicht abnehmen würde, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. Aber ja, also ansonsten keine Ahnung. Also ich fand ihn immer super korrekt halt. Wie gesagt, er sagt auch wirklich das, was er von dir hält, auch wenn du das vielleicht in dem Moment erstmal nicht hören willst. Und habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit ihm. Fand es auch schade, dass er dann nach kurzer Zeit auch gegangen ist als Manager, ist halt ein spezieller Typ, mit dem nicht jeder so reibungslos arbeiten kann.
Vielleicht können wir den ja auch mal hier reinholen einfach. Vielleicht kann man mal eine Folge, er scheint ja glaube ich auch wahrscheinlich ganz gut was zu erzählen zu haben. Er ist ja jetzt schon sehr lange in diesem Business, in verschiedenen Teams.
Ja, ja und, auf jeden Fall. War ja vorher auch bei Cervelo, beim Cervelo Testteam und da hat damals dann Thor Huschoft, glaube ich, ist Weltmeister geworden auch, ne? In dem Jahr. Und dann hat er nachher nur irgendwann mal gesagt, so, wenn ich mal unter die Erde komme, dann baue ich mir so zwei Flatscreens in den Sarg ein, lasse ich mir einbauen und dann läuft auf dem einen die Weltmeisterschaft von Thor und auf dem anderen läuft der Sanremo-Sieg von Gerald auf Dauerschleife und so will ich beerdigt werden.
Ja, dann müssen wir jetzt mal einen kleinen Transfer machen, nämlich vom Asphalt aufs Holz. In einer Woche, ja, jetzt nach Aufnahme, ist Bahnweltcup in Berlin. Und das ist ja Pauls neue Heimat, deswegen wollen wir da mal ein bisschen genauer drüber reden. Da sind noch ein paar deutsche Akteure am Start. Einen davon werden wir gleich noch zu hören bekommen. Und ja, eine Story, die mir da über den Weg gelaufen ist, und zwar schon vor längerer Zeit, weil mein kalifornischer Freund Benny mir das erzählt hatte, der fand das ganz toll. Und ich fand es lustig, das jetzt aufzugreifen, ist die Story von Ashton Lambie. Den kann jeder mal googeln oder sich auf was auch immer wo angucken. Und ich will das gerade mal so ein bisschen zusammenfassen. Ashton Lambie, und deswegen ist das so lustig, weil wir reden ja auch öfters hier mal über Gravelbiken oder eben andere Sportarten innerhalb des Radsports, ist eigentlich so ein Ultrafahrer gewesen. Der ist noch relativ jung, für einen Radfahrer zumindest irgendwie ist jetzt 27 oder so. Und hat aber schon einige Staatsrekorde in den USA, was Staatsdurchquerungen angeht. Das sind dann wirklich so 600 Kilometer oder so mit dem Crosser an einem Stück. Und ist dann irgendwann auch auf so Grasbahnradsport gekommen. Keine Ahnung, das scheint da drüben ein Ding zu sein. Also sie mähen quasi auf den Rasen eine Bahn, eine Runde und dann fahren die da. Und er meinte so, ja, ist schon mal ganz cool, da gibt's keine Hindernisse mehr. kann mir kein Hund auch ins Rad laufen. Und dann hat er irgendwie in diesem Interview, man kann das vielleicht mal irgendwie auf die Besenwagen-Seite stellen, weil das Interview ist echt witzig, sagt er so, er hat seine Frau zu der Flöten-Convention gefahren nach San Diego und hatte dann irgendwie nichts mehr zu tun und da war eine Bahn und dann ist er mal auf die Bahn gegangen. Und das ist erst ein Jahr her und innerhalb von wenigen Tagen auf dieser Bahn haben dann die Leute und er scheinbar auch gemerkt, dass das irgendwie Hand und Fuß hat mit ihm auf der Bahn. Und dann ist er mittlerweile einen inoffiziellen Weltrekord gefahren in der Einerverfolgung und ist im selben Jahr, also er ist erst seit einem Jahr Bahnathlet, jetzt schon amerikanischer Meister irgendwie im Madison, glaube ich, geworden oder im Omnium und in der Vierermannschaftsverfolgung. Und der wird auch in Berlin am Start sein nächste Woche. Kann jeder mal gucken. Der ist auch relativ leicht zu erkennen, weil er einen ziemlich massiven roten Schnörres hat. Trotzdem, wahrscheinlich, Andi meint schon, ist wegen dem Schnörres der Weltrekord nicht gültig.
Ja, ich weiß tatsächlich nicht, warum der nicht gültig ist. Also
ich glaube, der ist in der Höhe gemacht worden, oder?
Ja, aber das ist egal, eigentlich.
Ja, ich glaube nicht, das ist... Ich glaube,
da waren einfach keine offiziellen Zeitnehmer dabei.
Er muss mal googeln, aber das weiß ich nicht. Ich meine, das war eine panamerikanische Meisterschaft, da muss eigentlich einer dabei sein. Also muss ein UCI-Kommissär da sein, bin ich der Meinung.
Wir werden das nochmal recherchieren.
Müssen wir mal googeln. Ich weiß es nicht genau, aber es war eine panamerikanische, oder?
Ja, wo ist er genau. Ja.
Genau. War schon ein offizielles Event.
Aber seltsamerweise inoffizieller Weltrekord. Gut, der Typ ist auf jeden Fall saulustig. Also bitte mal dieses auf Velo News ist dieses Interview mit ihm zu lesen. Da wird er dann so gefragt, wie er diese Langstreckenfahrten durchgehalten hat, wie er da so trainiert hat. Und dann meinte er so, ja, auf den Checkpoints immer auf jeden Fall einen Whisky und getrunken und ein paar Cookies gegessen. Und
wie Floyd Landis.
Ja, was er dann auf der Bahn, ob ihm das besser gefällt als vorher oder was er da so cool findet. Und das, ja, also alles, was er eigentlich an diesen Ultrafahrten nicht mochte, ist auf der Bahn dann auch nicht da. Nämlich so, er kann in keine Kuh reinfahren. Es regnet nicht und es gibt keine Autos.
Ja, Paul, einer von deinen Fahrern, der hat den letzten oder den ersten Bahn-Weltcup im Punktefahren gewonnen.
Genau, der Moritz Malcharek hat den Weltcup in Paris gewonnen, im Punktefahren. Ich bin mir gerade eigentlich nicht zu 100% sicher, ob er jetzt in Berlin auch im Punktefahren am Start ist, weil bei der UCI das relativ kompliziert ist. Und zwar fährt mein Team, das LKT-Team Brandenburg, mit einem Track-Team auch den Weltcup. Das heißt aber Track-Team Brandenburg. So, er fährt da bei diesem Rennen, bei diesem Weltcup für unser Team und nicht für den BDR. Daher weiß ich das nicht, wie es mit den Startplätzen ist für das Punktefahren. Also da hast du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Er fährt auf jeden Fall bei uns im Vierer mit. Und das ist am Freitag. Ich glaube, gegen Mittag, also gegen 11 oder 12 sind die Vorläufe und ich hoffe, dass wir ja Vorlauf gut genug sind, damit wir noch die zweite Runde fahren können.
Wer in Berlin ist, auf jeden Fall hingehen, ne? Und wer nicht in Berlin ist, einschalten auf Eurosport.
Genau, da kann man sich das nämlich angucken. Moritz Malcharek. Kann man sich da angucken. Aber auch den Ashton Lambie.
Genau.
Der fährt auch damit. Was fährt denn der dann da? Einer Verfolgung gibt's ja nicht.
Der fährt Vierer Mannschaftsverfolgung und ja, weiß auch nicht, Madison oder Omnium noch, ne? Gibt's beides beim Weltcup?
Ich glaube, olympische Disziplinen müssen immer sein und Madison und Omnium ist olympisch, also ja, ist es. Und Punktefahren weiß ich gar nicht, ob es überhaupt ist, weil es nicht olympisch ist.
Okay.
Wer da auch übrigens ist Tanja. Tanja ist nämlich jetzt mit dem BDR auf der Bahn unterwegs.
Fährt die da grade Sprint?
Ich habe keine Ahnung, was sie fährt. Sie weiß auch noch gar nicht, ob sie fährt, aber sie ist fünfte Frau. Also sie springt ein.
Vierer.
Ja, wenn sie da. Ja,
sie soll Vierer fahren.
Aber sie ist auf jeden Fall da. Und mal sehen, vielleicht können wir sie auch sehen in Aktion. Wir drücken die Daumen.
Also Micharek, Ashton, Malcharek,
Junge, Malcharek.
Tanja Erath und wen man da auch noch angucken kann, ist Roger Kluge.
Roger Kluge.
Genau, zusammen mit Theo Reinhardt im Madison und sehr gute Chancen zu gewinnen.
Also einschalten auf Eurosport. Sonntag ist auf jeden Fall Grand Finale da. Da fängt es schon an, morgens 8 Uhr. Nochmal den Vortag, Wiederholung und Nachmittag geht's dann weiter.
Gut, dann lass uns noch mal kurz vorstellen. Ich bin Bastian Marx.
Paul Voss.
Und ich bin der Andi Stauf.
Und das ist der?
Roger Kluge.
Jawohl, ja.
Servus.
Roger Kluge. Wer es noch nicht weiß, wer es ist, Paul hat hier so ein paar Fakten zusammengetragen. Die rattern wir jetzt mal ganz kurz zusammen durch und Roger sagt kurz was dazu.
Das Wichtigste bitte nicht vergessen, das steht ganz oben.
Ja, natürlich.
Ja, das, was der Bogi immer abschreitet.
Ja. 1985 als stolzer Ossi geboren.
Und 86.
Direkt falsch.
Bist du echt 86?
Ja, wir sind gleicher Jahrgang.
Scheiße, noch
falsch. Fängt er gut an.
Habe ich schon mal falsch Research gemacht, obwohl wir eigentlich immer zusammen Radrennen gefahren sind. Oh, ja. Das ist ganz schlimm. Ne?
Gut, schon erstes Statement schon vernichtet.
So,
dann ist er beim RK Endspurt Cottbus Fahrrad gefahren und hat dort gelernt, wie es geht. Vorwiegend auf der Bahn. Das stimmt soweit?
Ja, ich will jetzt nicht Krümel kacken, aber beim BSG Stahl, also Hüttenstadt, habe ich angefangen. Und dann bin ich zum RK Endspurt und dann nach Cottbus gegangen.
BSG.
Ich finde das immer Wahnsinn, wie einfallsreich die Namen sind, ne? Der ostdeutschen Radsportvereine.
Ja, bei wem hast du angefangen, Andi?
Beim RRC Günther.
Das ist viel besser.
Ist das ein Ort oder was ist das?
Günther? Nee, der Gründer hieß einfach Günther. Der hat den Verein nach sich benannt.
Sehr gut. So, 1992, der stolzer Silbermedaillengewinner der Spartakiade auf der Blockflöte.
Das. Deine Quellen möchte ich gerne mal sehen, ja.
Jetzt geht's schon 2008 weiter. Silbermedaillengewinner Olympische Spiele im Punktefahren in Peking. 2009 direkt Europameister im Madison, 2010 Europameister im Omnium, 2018 Weltmeister im Madison. Das hat aber eine ganze Weile gedauert. Warum?
Weil ich nicht so viele Teilnahmen auf der Bahn hatte in diesen 10 Jahren. Ich müsste echt überlegen, aber ich glaube, ich bin nur 3, 4, maximal 4, glaube ich, Weltmeisterschaften in den 10 Jahren gefahren.
Das liegt woran? Dass sie dich nicht mitgenommen haben oder dass du mehr Straße gefahren bist? Ja.
Ja, genau, mehr Straße und dann bin ich immer eigentlich erst zum Olympiazyklus, so alle 4 Jahre dann wieder mehr auf die Bahn gerückt und wenn es gepasst hat, auch eine WM gefahren.
Alright.
Ja, da hat er nämlich auch noch zwischendurch was gewonnen auf der Straße. Und zwar eine Etappe beim Giro. Wer sich noch dran erinnert, auch in einer ganz coolen Art und Weise. Also da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Das war, hat man gut mitgefiebert auf den letzten und paar hundert
Meter.
Und übrigens,
das war auch falsch. Ich glaube, ich habe reingeschrieben, die letzte Etappe. Es war gar nicht die letzte, ne?
Nee, das war die 17. Etappe, 2016.
Erzähl das kurz.
Aber das Jahr davor habe ich auf der letzten Etappe den Feldsprint gewonnen. Aber es war insgesamt nur Dritter, weil es waren zwei Jahre raus. Also ein Jahr zuvor hätte es schon mal fast zum Etappensieg gereicht beim Giro, aber es hat noch ein Jahr gedauert dann.
Ja, du bist irgendwie auf der Etappe, die du gewonnen hast, bist du relativ weit vom Ziel rausgeknallt und sie haben dich nicht mehr gekriegt, ne?
Genau, so im letzten Kilometer, letzten 800 Meter, habe ich einfach den Fluss mitgenommen und den Bahntritt, Bahnposition eingenommen und durchgezogen. Hat noch ein kleines Ziel vor Augen, Pozzato, der das ungefähr einen Kilometer vor mir gemacht hat, aber das war zu früh und er ist dann eingegangen und ich konnte mich ranziehen und vorbeifahren.
Da hast du in der letzten Giro-Woche nochmal den Bahntritt ausgepackt.
Ja.
Aber man muss ja natürlich wissen, dass bei Roger die Bahnposition immer noch recht unaerodynamisch ist. Der fährt halt dann wie so ein Wandschrank da durch die Gegend.
Da ist wahrscheinlich die Ergonomie vor der Aerodynamik bei mir einfach.
Aber da kann der Basti bestimmt was dazu erzählen, was Ergonomie angeht auf dem Rad.
Ja gut, aber Roger ist zu groß, da kenne ich mich nicht mehr aus. gut, fünfmal Sieg beim Sechstagerennen hat mir Paul hier noch zugeschickt. Das ist der letzte Bahnpunkt. Ja. Aber das handeln wir später nochmal genauer ab hier, was hier normal Bahn, Weltcup, WM, EM fahren, Olympia fahren und Sechstagerennen, wo da der Unterschied liegt und was du lieber machst. 2010 bist du Profi bei Milram geworden. Ich weiß nicht, ob du vorher schon, wir haben jetzt irgendwie noch NetApp rausgekramt gerade, aber das war nachher?
Das war nachher, das war 2013. Nein, vorher war ich nur bei LKT Team Brandenburg, also ein kleiner Continental-Fahrer.
Jo. Da, wo ich jetzt arbeite als Sportleiter.
Genau. Und nein, 2010 war das erste Jahr mit Milram bei Fossi im Team.
Geil. Gut, jetzt diese Saison bist du bei Mitchelton Scott gefahren, Anfahrer für Caleb Bjorn und mit dem zusammen wechselst du jetzt auch zu Lotto für nächste Saison.
Richtig, ja. Also von mir, aus meiner Position ändert sich eigentlich nicht viel aus meiner Sicht, außer dass ich ein rotes Trikot habe und kein gelbes mehr, voraussichtlich. Aber nein, ich mache die gleiche Arbeit, die gleiche Position wie die letzten zwei Jahre. Versuche ihn dort im Finale als Vorletzter oder letzter Mann halt den Sprint irgendwie vorzubereiten und er muss dann vollenden. Von daher ist wirklich für mich, bin froh, dass er mich mitgenommen hat, dass ich ihn mitbegleiten konnte quasi zu dem neuen Team. Da bei Mitchelton auch für mich nicht wirklich mehr eine Rolle übrig gewesen wäre, da sie halt keinen klaren Sprinter mehr haben. Und für mich nichts anderes, nur ein anderes Trikot, anderes Fahrrad, aber die gleiche Aufgabe für die nächsten zwei Jahre.
Aber so als Edelhelfer für die Yates-Brüder mit dem geeigneten Vorbereitungsprogramm?
Ich spiele auch gern den Bodyguard. Ich glaube, den hat das auch ab und zu gefallen, wenn sie im Windschatten waren. Aber meine Kletterqualitäten sind leider nicht ausreichend gut genug, um
das kommt
halt länger
noch, warte
dabei
ab.
Zu sein.
Warte ab, das kommt noch. Wir haben viel vor mit dir.
Dann kann man arbeiten. Genau.
Daran kann man arbeiten, wenn man arbeiten möchte daran.
Richtig, weil man muss natürlich auch wissen, dass der Roger, wir haben bei uns eine WhatsApp-Gruppe, die heißt, wie heißt die?
Kaffeefahrtengruppe.
Kaffeefahrtengruppe, wo Roger fährt eigentlich nur Fahrrad, um Kuchen zu essen. Also natürlich ist Bezahlung auch nicht schlecht, aber halt der Hauptgrund ist natürlich das Essen drumherum. Bei wem kann man nicht anhalten, wenn man mit wem fährt?
Pfingsten.
Ja,
Christoph Pfingsten.
So richtig böse schon. Pfingsten. Genau. Das hasse ich, wenn ich mit dem fahren muss.
Nein, Pfingsten, ja. Er ist halt ein bisschen dagegen. Oder er mag einfach nicht anzuhalten. Ist ja auch okay. Muss man halt akzeptieren.
Aber er fährt dann halt immer im Kreis.
Und deswegen,
wenn wir anhalten, fährt er halt eine extra Runde.
Deswegen wurde er nach Bayern abgeschoben.
genau. Demnächst dann auch, ja. Aber gestern war auch ganz gut, sind wir eine 3 Stunden, da wollten, keine Ahnung, 2 bis 3 Stunden Runden fahren und war richtig kalt und dachte, okay, ich habe nichts gefrühstückt wieder, so wie immer, und dachte so, nach einer Stunde hält man nochmal an mit Roger, und dann war Christoph natürlich auch dabei und so war das dann nicht. Und dann lief es wieder auf den Hungerast hinaus.
Ja, Roger, eigentlich hatten wir nämlich mit dir vor, wir haben vor kurzem schon mal so über British Cycling geredet und so, dass sie jetzt ziemlich viele Bahnfahrer schon zu Tour de France-Siegern gemacht haben. Und wir hatten das ja jetzt auch mit dir vor, so Besenwagen-Programm. Und Roger Klug, dachte mir so, bester, erfolgreichster deutscher Bahnfahrer, da ist Potenzial da, weißt du, Toursieg 2023 oder so ungefähr. Und das ist natürlich auf verschiedenen Pfeilern gebaut, ja. Also ich habe dann schon mal so Ernährungsberatung mit reingeschmissen, da würde ich Maurice Ballerstedt mit ins Boot holen. Der kennt sich nämlich aus mit Kraftzuwachs bei niedrigem Gewicht.
Okay. Dann müsste es aber nur andersrum sein, glaube ich.
Ja, ja, also so beide Richtungen eben.
Ja. Ah, 5-Jahres-Plan klingt gut, aber wenn ich richtig rechne, bin ich dann schon 37.
Ja, gut, perfektes Grundfahrer, hast du Erfahrung, den Motor. Aber ist doch schon komisch, oder? Dass so viele Briten, ja. Also dann letztendlich, wie viele waren es mittlerweile? 3.
3. Na ja, klar, Yatesy, Wiggins und Jarrett.
Ja, also, das ist halt schon krass. So ein Das sind relativ viele Grundtouren.
Ach, der Yates ist auch mal Bahn gefahren.
Ein bisschen aus der Reihe.
Der Yates war Weltmeister.
Im Punktefahren.
Im Punktefahren.
Das ist eigentlich erstaunlicher als der Toursieg von ihm. Toursieg, Worldersieg.
Worldersieg, ja.
Aber ja, die Statistik spricht trotzdem für Bahnfahrer, in Großbritannien zumindest.
Ja, lass dir das mal durch den Kopf gehen so jetzt. Also.
Vielleicht sollte ja ein Schachmann oder ein Buchmann mal auf die Bahn kommen für 1-2 Jahre.
Ich glaube, andersrum funktioniert das nicht.
Die müssen das Training machen, dass
der Buchmann erst auf die Bahn, von der Straße auf die Bahn, dann wieder zurück.
Ich glaube auch, du musst dieses Bahnfahrergehen haben.
Also, ich habe die Idee, aber ich glaube, daraus wird nichts. Weil 10 Kilo oder so, die ich verlieren müsste, das ist extrem schwer.
Da bist du aber auch schon sehr großzügig mit dir. 10 Kilo nur? Also, du bist ja trotzdem noch bei.
Oh, unter 80.
75.
Da bist du unter 80, ja.
Ja, come on, ey, für so einen Tour de France-Sieg, da kann man mal jetzt irgendwie 3 Jahre keinen Kuchen essen.
Muss ja auch nur einmal die Tour gewinnen, reicht ja.
Einmal, Wiggins, so.
Ja.
Also der Wiggins hat bestimmt auch 10 Kilo abgenommen.
Weg. Was der seine Wandlung als Bahnfahrer, Bahn-Olympiasieger zum Toursieger, ja, das war, wie viele Jahre waren da dazwischen?
4, nee, weniger.
Na doch, von 08 zu 12, oder? 12 hat er gewonnen.
Ja gut, aber 12 gewinnt er.
Aber 11 hätte er schon gewonnen.
Der gewinnt doch 16 nochmal eine Medaille, oder?
Ja gut, der ist ja auch wieder fett geworden danach.
Das, ja, dann ist er wieder zurück auf die Bahn gekommen.
Das Ding ist ja, der ist ja wieder richtig fett geworden. Das steht dir ja auch frei. Du musst ja nur einmal dünn sein.
Ich weiß
nicht, was. Ja, einmal drei Wochen dünn sein. Einmal 3 Wochen Lauch.
Also wenn ich die professionelle Betreuung kriege, können wir das Projekt gerne mal angehen. Ja,
es ist schon gestartet, du kannst gar nicht mehr raus eigentlich.
Ach so.
Der Plan steht quasi schon, den Basti hat den schon ausgearbeitet.
Cool, ich bin gespannt.
Und du darfst ja nur noch mit Christoph Pfingsten trainieren, damit der Kuchen schon mal angestrichen wird.
Ja, aber Christoph Pfingsten kommt mit ins Programm rein, auf jeden Fall. als Berghelfer. Okay, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, Bahn, 6-Tage-Rennen, so ein bisschen hier diese zwei Welten, versuch das mal unserem geneigten Zuhörer zu erklären. Einmal, was ist der Unterschied? Zweitens, was machst du lieber?
Na, lieber, was mache ich lieber? 6-Tage-Rennen macht immer ein bisschen Spaß natürlich, weil ja, man hat einfach mehrere Rennen, wo man gewinnen kann, sag ich mal. Wenn man jetzt zum Weltcup oder Olympia fährt, gibt es halt nur das eine Rennen. Von daher ist 6-Tage-Rennen immer vergleichbar mit den Nachdruckkriterien vom Straßenfahrer, die dort ackern und dann bei den Nachdruckkriterien ein bisschen Spaß haben und auch ein bisschen Startgeld natürlich kriegen. Das gleiche gibt es beim 6-Tage-Rennen auch. Dennoch ist es dann wieder im Vergleich zu den Kriterien wirklich harter Sport. Und jetzt Gent war wirklich alles andere als easy. Wenn du jeden Tag da 100 Kilometer und mehr fährst auf einer 166 Meter Bahn, da spulst du ein paar Runden ab auf alle Fälle. Und ja, Weltcups und WM Olympia ist dann, da kommt man natürlich ein bisschen rum um die Welt. Das ist auch mal das Schöne, Reisen und Speisen mit dem WDR. Man sieht ein bisschen was von der Welt und hat halt zwischen den Bahntrainingstagen auch durchaus mal Zeit, in die Stadt zu fahren und ein bisschen Sightseeing zu machen, was halt als Straßenfahrer komplett eigentlich flach fällt, wenn man, egal ob ich jetzt in China Rundfahrt fahre oder in Australien, da ist eigentlich nicht viel Zeit, um sich noch irgendwas anzugucken. Also von da bin ich immer wieder gerne zurück auf der Bahn und ja, würde die 6 Tage vorziehen im Winter. Es ist Indoor, es ist warm, es ist trocken. Man muss nicht draußen trainieren in der Kälte und sich schinden.
Und das ist keine Stimmung.
Das ist ganz easy beim 6-Tage-Rennen. Aber wenn man halt um die Welt reist, Weltcups, dann kommt man halt rum, man sieht was und ist eigentlich ganz nett, ja.
Hört sich doch gar nicht viel schlechter an. Ne?
Ich versuche das mal ganz kurz für die Zuhörer zu erklären, die eigentlich gar nicht wissen, was ein 6-Tage-Rennen oder was dann der Unterschied ist. Sechstagerennen ist eigentlich eine Showveranstaltung, ist so ein bisschen wie Mario Party für Radfahrer. Es gibt jeden Abend über 6 Abende verschiedene Minispiele und es gibt Zweierteams, also Roger fährt mit jemandem zusammen. Und dann gibt's jeden Abend verschiedene Disziplinen, die entweder nur 1-2 Runden oder eben 40 Runden, 50 Runden, was auch immer dauern. Und die Teams sammeln Punkte für die Siege und am Ende dieser Woche hat ein Team gewonnen. Weltcup ist dann eben, das sind die im Endeffekt olympischen Disziplinen wahrscheinlich, ne? Was fährst du, Roger?
Aktuell wirklich nur das Madison Omnium. Die beiden sind halt meine olympischen Disziplinen. Dann gibt es noch die Vierermannschaft, das ebenfalls olympisch ist. Aber außerhalb der olympischen Disziplinen haben wir trotzdem noch gerade bei Weltcups und WM ein Punktefahren, ein Scratchrennen, ein Ausstellungsfahren. Also da gibt es schon noch ein paar mehr Rennen einer Verfolgung, die dann leider nicht olympisch sind. Von daher ist so ein Weltcup, den wir jetzt halt dann in Berlin haben werden, schon um einiges umfangreicher als so ein 6-Tage-Rennen von den Disziplinen. Aber ja, olympisch sind es aktuell für mich Madison und Omnium.
Okay. Wie verteilen sich die Weltcups übers Jahr? Ist das so eine ganze Saison so von Januar bis Oktober? Eigentlich nicht, ne? Ist so
azyklisch. Nee, das ist eigentlich startet parallel, ne? Kann man sagen, mit den Crossfahrern. Halbwegs so um Oktober hatten wir jetzt die ersten beiden Weltcups in Paris und Kanada. Dann haben wir jetzt halt Dezember Berlin und London 2 Wochen später. Und im Januar ist nochmal Hongkong und Neuseeland. Also wir haben 6 Weltcups im nächsten Jahr ähnlich verteilt. Da werden 3-4 in Übersee sein und 2-3 halt in Europa. Und Ende Februar, Anfang März ist halt die WM dann. Und das ist eigentlich schon seit vielen Jahren so, dass die Weltcups sich komplett im Winter abspielen. Zu meiner Freude natürlich, dass sich das dadurch dann als Straßenfahrer auch durchaus kombinieren lässt. Vielleicht ist die Pause dann ein bisschen kürzer oder man hat gar keine Pause, aber aufgrund dessen kann ich Weltcups fahren, weil die im Winter sind und die Straße nur mal im Oktober zu Ende geht.
Und wie ist das sonst so, die ganzen Fahrer, die beim Weltcup so am Start sind, fahren die auch 6-Tage-Rennen oder umgekehrt oder teilt sich das so ein bisschen auf? Weil ich weiß ja zum Beispiel von den Deutschen, die 6-Tage-Rennen fahren, fahren auf jeden Fall nicht alle Weltcups. Also das, da gibt es ja ein paar, die nur 6-Tage-Rennen fahren. Ne?
Ja. Naja, so viel deutsche 6-Tage war klar, in Berlin und Bremen haben wir ein paar mehr, aber jetzt im Ausland sind es halt wirklich nur maximal 2 Teams eigentlich. Jetzt in Gent war ich mit Theo alleine, in London hatten wir noch Henning Bommel und Kerstin Thiele dabei und die fahren, oder Kerstin möchte zumindest wieder im Weltcup fahren. Henning ist natürlich auch noch im Weltcup-Programm hier und da mal dabei, aber sonst gibt es nicht ja, viel mehr, auch andersrum, die dann 6-Tage-Rennen Weltcup fahren. Ich weiß gar nicht, in Berlin die Startliste habe ich zuletzt vor Augen gehabt. Da haben wir natürlich schon 5 deutsche Mannschaften, glaube ich, dabei, mindestens. Unter anderem dann noch Moritz Malcharek, der jetzt schon einen starken Weltcup hatte. Und,
ja, aber das ist halt, Moritz, genau, das ist derjenige, der bei uns, fährt auch bei uns bei LKT, da hat er den ersten Weltcup gewonnen im Punktefahren. Der darf zu dem Zeitpunkt mit dem BDR auf Speisen und Reisen nach China zum Weltcup. Also darf er Berlin nicht fahren oder kann Berlin nicht fahren, leider. Das ist schon natürlich hart.
Ich hätte ihn gedacht, gelesen zu haben auf der Startliste.
Ja, nee, aber es wurde jetzt entschieden, dass er China fahren
Das ist schade für ihn. Ja. Also auf der einen Seite gut, weil, wie gesagt, er hat einen guten Weltcup schon und kann sich dort ein weiteres Mal nochmal beweisen und sich wirklich für die WM empfehlen, dass er dort oder auch Richtung Olympia kann er definitiv auf sich aufmerksam machen. Da muss man halt mal einen sauren Apfel beißen, dafür dann nicht in Berlin zu fahren, aber ist halt für ihn jetzt wirklich die Chance, da oben anzuklopfen und mir durchaus das Leben schwer zu machen noch.
Wie sind denn überhaupt so die Aussicht Richtung Olympia? Ich meine, gibt jetzt neue Regeln, ne? Glaube ich, ist ja, das Madison ist ja jetzt olympisch, war es ja vorher nicht. Und du bist ja mit Theo Weltmeister. Aber gleichzeitig habt ihr, glaube ich, auch noch 5 Startplätze, oder? Für die Ausdisziplinen oder 6, je nachdem, ne? Erklär das mal ganz kurz vielleicht. Nimm erstmal einen Schluck Wasser und dann erklärst du gleich mal.
Dauert ein bisschen, weil das ganze Regularien-System ist ein bisschen kompliziert. Nein, ich versuche es simpel zu halten. Es sind 8. Nur noch, das muss ich kurz überlegen, 8 Startplätze im Ausdauerbereich, wo wir in Rio noch 9 hatten. Im Bahn-Männerbereich, nicht im Ausdauerbereich, im Bahn-Männerbereich. Das heißt, die 8 Plätze muss sich der Sprint-Bundestrainer und der Ausdauer-Bundestrainer aufteilen. Der Sprint-Bundestrainer möchte natürlich 3 für den Teamsprint, wenn es geht, noch einen Ersatzmann mitnehmen, also 4. Und der Verfolgertrainer, Ausdauertrainer, möchte natürlich auch am liebsten 4 plus in Rio waren es dann auch noch ein Ersatzmann, also auch 5 plus mich als Einzelstarter für ein Omnium mitnehmen. Das halt insgesamt 6 plus 4 macht 10. In Rio hat man noch 9, das heißt, man konnte dort noch einen P-Akkreditierten in Rio melden, der halt dann reinkommt, wenn einer krank ist. Oder wir hatten halt die Variante, dass Maximilian Levy als Straßenfahrer gestartet ist. Ein paar Türen gibt es schon noch, die man irgendwo öffnen kann, um von hinten rum wieder einen mehr zu haben. Jetzt generell für Tokio haben wir halt einfach einen Platz weniger. Und das ist dann mit Madison einen Wettkampf mehr, wo man wieder einen Mann mehr bräuchte. Aber der kommt in dem Fall, wenn es Theo ist, aus dem Vierer. Aber ja, wir haben nur 8 Startplätze offiziell mit dem P-akkreditierten 9. Und es kann schon sein, dass wieder irgendeine Variante gefunden werden muss, dass der Bahn Ausdauer und Kurzzeitbereich beide glücklich gemacht werden müssen. Und das, ja gut, das muss der BDR entscheiden oder die Trainer am Ende, wie sie das würfeln. Ist aber ja, keine leichte Entscheidung.
Und wie sieht es denn bei dir mit Vierer aus? Steht das zur Debatte?
Ist möglich, gerade da wir zwar einen Platz weniger haben und wenn Sven einen Ersatzfahrer mehr mitnehmen hätte, würden, wollen, aber nicht kann, weil wir einfach diesen Platz weniger haben, dann ist besteht definitiv die Variante, dass ich auch als 5. Omnium-Madison-Fahrer vielleicht eingesetzt werde beim Vierer, weil er einfach nur seine 4 Leute hat vielleicht und durchaus den Vieren aber mal einen von den 4 eine Pause geben würde in diesem Turnier.
Weil natürlich jetzt die Chance, dass du eine Medaille holst, höher ist als dass die vom Vierer. Das, ja. Was ich meine, da beim Vierer kleines Finale, Bronze, das wäre ja schon sensationell, eigentlich, wenn man da reinkommt und ich meine.
Das Ziel haben sie auch, sicherlich, aber ich sehe selber, ja, realistisch, das wird schwer. Man kennt die Nationen, die da vorne mitmischen, sie kommen dichter, aber die Medaillenchance sicherlich für Theo und mir sind, Theo und mich sind deutlich größer als die für den Vierer. Und dann kommt auch noch das Omnium dazu, wo ich, okay, meine Tendenz ist abfallend. Von Peking über London, Rio, jetzt nach Tokio, 2, 4, 6. Klingt nicht gut, aber auch im Omnium weiß ich jetzt das Neue, ohne den Zeitfahren sollte mir eigentlich wieder entgegenkommen und dass ich dort auch ja, zu dem erweiterten Favoritenkreis gehöre. Mal sehen, wie die nächsten 2 Winter laufen im Omnium. Ich muss mich erstmal qualifizieren für ein Omnium.
Dazu muss man vielleicht nochmal auch erklären, dass diese Medaillen extrem wichtig sind, um für die Fördergelder, die dann dem Bund Deutscher Radfahrer zur Verfügung stehen, wovon natürlich auch der Nachwuchs profitiert. Also das ist schon extrem wichtig, dass man da Medaillen holt. Gerade der Wegfall von Christina Vogel, leider,
ja,
ist, glaube ich, da schon ein herber Rückschlag, also persönlich als auch sportlich.
Ja.
Und das muss man natürlich irgendwie auch wieder auffangen, dass jemand, wo man weiß, die Medaillenchance, sagen wir jetzt bei 70% im Vergleich zum Vierer, wo bei 40% oder 30% bist, natürlich dann schon eine harte Entscheidung. Ne?
Ja. Ja.
Aber ist das für alle Nationen so, dass sie nur noch 8 Fahrer haben oder ist das wieder so eine deutsche Entscheidung?
Nee, das ist für alle. Wenn ich okay. Habe da nicht ganz die Nase reingesteckt, aber ich glaube schon, die Nationen, die sich qualifizieren, die haben halt diese, also je nachdem, wenn der Sprintbereich sich einer anderen Nation nicht qualifiziert, dann glaube ich nicht, dass der Ausdauerbereich 8 Fahrer hat. Ich glaube, die haben dann trotzdem nur 5. Also das wird okay. Schon dementsprechend auf die Nationen oder auf die Disziplinen dann innerhalb des Wettkampfes aufgeteilt, dass der Vierer wahrscheinlich halt 5 hat und die Sprinter halt 3, aber alle wollen sie noch und können diesen einen P-Akkreditierten mitnehmen, um halt einen Ersatzfahrer zu haben.
Ja. Und Maximilian Levy ist das Straßenrennen in Rio gefahren.
Ja, hast du das nicht mitgekriegt? Das war super witzig. Der ist gestartet und ich dachte noch so, Alter, was ist hier los? Und ist dann irgendwie, ich glaube, vom ersten Berg oder so ist er ausgestiegen.
Also, das Witzige ist, dass er quasi meinen Platz bekommen hat. Ich war der erste Ersatzfahrer fürs Straßenrennen. Also, wenn er nicht gefahren wäre, dann hätte ich fahren dürfen.
Aber vielleicht hatte der BDR da schon die Idee
aus einem. Das war eine sehr gute Nachricht.
Vielleicht hatte der BDR da schon die Idee, aus einem guten Bahnfahrer auch einen guten Straßenfahrer zu machen.
Ich denke auch, die hatten eigentlich gedacht, der gewinnt das.
Aus dem Sprinter, genau.
Ja, man muss ja auch mal was Neues ausprobieren.
Genau, man muss nochmal anfangen. Also die Schnellkraft hat er dann ja schon.
Der ist in den ersten Hügel, ist er mit als erster reingefahren, das weiß ich noch. So nach ein paar Kilometern kam schon so eine Welle, da ist Levy vorne reingefahren.
Ja, ich habe dann nach dem Berg gewartet und dann kam er halt schon eine Minute mit ja, aber wir sind dann direkt zum Bahntraining abgebogen. Ja, wirklich den Start, dann, ich weiß nicht, wann jetzt uhrzeitmäßig, aber ich habe ihn abgefangen. Da sind wir zur Bahn gerollt, weiß ich, 10 Minuten und eine halbe Stunde später ging die Bahnzeit los, Bahntraining.
Ja, das erinnert mich dann jetzt schon ein bisschen mehr an Cool Runnings als an irgendwie professionellen Radsport. Ja. Aber lustige Geschichte.
Ja, die gleiche Situation kann in Tokio auch wieder kommen. leider zu den Ungunsten der Straßenfahrer. Wie Paul da gerade schon sagte, es geht letztendlich auf die Medaillenchancen zurück. Und da muss der DDR einfach das ganz klar irgendwie auslegen, wer wo hat die größten Chancen. Und es kann durchaus wieder sein, dass ein ähnliches Szenario eintrifft, dass die Bahn halt einen Fahrer mehr hat, der dann aber leider als Straßenfahrer gemeldet ist.
Ja, für eine gute Story reicht es auf jeden Fall. Also, wir machen öfter mal mit unseren Gästen so ein Fahrer-Bingo. Da du jetzt hier einer bist, der auf Straße und Bahn unterwegs ist, vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick mehr auf das hölzerne Oval geben, wer da so besonders hervorsticht, so vom fahrerischen Können oder wer eher so uncool drauf ist oder.
Also ich hätte jetzt mich natürlich genannt selber als den coolsten.
Wer freut sich am meisten, dich wiederzusehen jeden Winter?
Das ist auch eine gute Frage.
Ja, das, weil den
mich selbst ich, im den, Spiegel.
Den kenne ich am besten. Nein, jetzt in Gent eigentlich auch war dann das 6-Tage-Rennen, war es wieder, also Ilio Kaiser ist halt auch wirklich ein, ja, der sitzt cool auf dem Rad, sag ich mal, hat einen guten Fahrstil. Ich bin damals das letzte Mal mit ihm zusammengefahren in Gent, das war 2009. Jetzt bin ich halt gegen ihn gefahren, aber er ist halt nun mittlerweile auch ein Straßenfahrer bei Quickstep seit vielen Jahren und kam jetzt mal wieder zurück auf die Bahn. Aber vom Fahrstil her ist er halt einfach sehr elegant und wer fällt mir noch ein? Wer ist cool?
Wir wollen menschliche Sachen hören. Keine, wie sitzt er auf dem Rad oder so. Wer ist ein lustiger Vogel?
Ein lustiger Vogel.
Gibt's keinen.
Wim Srutenga. War mein Teamkollege immer viel Snoozepacks unter der Unterlippe.
Ja, das haben die alle.
Ja, gut, aber.
Und der ist jetzt nicht besonders lustiger sonst so. Aber ich glaube, die Belgier an sich, jetzt habe ich halt zwei Teamkollegen. Ja, aber ich meine, die Belgier, weil ich jetzt von Gent wieder denke, wo ich eine Menge kennenlerne. Beim Weltcup habe ich nicht so einen großen Kontakt zu den Konkurrenten. Man sieht sie auf der Bahn und vielleicht auch beim Frühstück oder Abendessen. Aber da fällt keiner auf, irgendwie, der jetzt lustig oder nicht lustig ist. Aber auf der Bahn gibt es halt schon welche, die dann mal eher ein Späßchen machen und locker lustig drauf sind, ob jetzt mit den Snooze, ohne den Snooze oder.
Was ist denn aus den legendären Katakombenpartys bei den Six Days passiert? Gibt's die nicht mehr oder bist du nur du da nicht?
Naja, nicht mehr ganz so. In Gent haben wir jetzt auf dem Flur im Hotel gesessen, in einer kleineren Gruppe und haben wir noch ein Bierchen getrunken. Aber die ganz großen Geschichten, wie sie früher mal waren, die gibt's nicht mehr.
Alles Weicheier.
Ja. Professionalität, Seriosität.
Ey, früher, als ich noch jung war, die Geschichten aus Bremen, wenn ihr gehört habt, wie das Erste, was passiert ist, wenn man von der Bahn runter ist, direkt mal runter, erstmal ein Bierchen reingezischt, dann mit den ganzen Hostessen rumgemacht. Und dann die Frau saß oben auf der Tribüne, irgend sowas. War ja früher so, oder?
Ja, das war früher so.
Ja, das hört sich eigentlich super an. Aber ist natürlich, ja. Ich gehe mal noch einen Wein holen.
Besser ist das.
Die Zeiten haben sich geändert auf alle Fälle. Das ist nicht mehr so. Es wurde ja auch wirklich durch die neue Madison Group im 6-Tage-Rennen einiges verändert vom Programm. Viel weniger Rennen, dafür aber irgendwie wird das halt härter gefahren. Es wurde ein Übersetzungslimit reingebracht. Also wir sind da schon ein bisschen eingeschränkter jetzt als damals, aber und es wird auch anders gefahren. Die ganzen alten, bekannten Hasen aus der großen 6-Tage-Zeit halt, Risi etc., die gibt's nun mal nicht mehr. Und mit dem Weggang dieser großen Leute hat sich auch einiges verändert vom Fahrstil in dem Rennen.
Okay, aber die Sieger, sag ich mal, die stehen ja vorher schon fest, oder? Wie kommt das dann, dass das Rennen trotzdem
natürlich
so hart?
Natürlich nicht. Wie gesagt, es wurde echt hart gefahren und ich kann definitiv bestätigen, dass nicht vor dem Rennen der Sieger feststand von Belgien oder von Bremen oder von Berlin oder von London oder wo auch immer 6-Tage-Rennen heutzutage gefahren wird. Das ergibt sich sicherlich so aus den 6-Tagen-Rennen heraus, aber wir fahren da schon geradeaus. Also egal, was gesagt wird, ob es so aussieht oder nicht, wenn du keine Form hast und du sollst gewinnen, dann kannst du auch nicht gewinnen. Du musst ja schon gut drauf sein und treten können.
Was habt ihr da für Übersetzungsbeschränkungen jetzt? Das habe ich noch nie gehört.
Wir dürfen in Berlin und in London war es so, in Berlin wird es halt auch so sein, eine maximale Übersetzung von 52,15 fahren, was für uns Männerfahrer, bei der WM fahre ich 53,14. Also wenn jetzt einer was damit anfangen kann, es sind schon ein paar Zentimeter mehr von der Übersetzung. Und die Gänge gehen ja nun mal immer, sie werden immer größer, sie werden im Vierer immer größer. Die Jungs fahren da auch mittlerweile mit 59,14 rum oder sowas. Das war vor 5 Jahren auch noch nicht auszudenken, da sind die auch mit 53,14 rumgefahren. Und demzufolge wird es auch ja bei uns größer. Wenn wir dann aber wieder auf so einen Gang zurückgehen müssen, dann fühlen wir uns eigentlich wie in Frankfurt oder Winterbahn, damals als Junior, wo du halt tierisch nur drehen musstest und noch nichts viel mit Kraft zu tun hattest. Aber jetzt kommt immer mehr über die Kraft, die Gänge werden größer. Und das ist halt so eine Übersetzungsbegrenzung, genau der Knackpunkt, was mich daran hindern wird wahrscheinlich oder es schwer machen wird, Berlin 6-Tage-Rennen zu gewinnen. Also ich gewinne, oder wir haben die WM gewonnen mit Theo, mit dem Gang, den wir wollten. Und jetzt will natürlich jeder Fans, Familie, Freunde sehen, dass wir auch Berlin gewinnen im Weltmeistertrikot. Aber ein 6-Tage-Rennen ist nun mal ein Mehretappenrennen und kein Eintagesrennen. Und von daher ist es eine ganz andere Geschichte dazu mit der Übersetzungsbegrenzung, dass wir dort das gleiche Leistungsbild zeigen können wie bei der WM. Wir sind da einfach ja eingegrenzt und ich kann nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Da ist dann die Holländer, die jetzt 2 Jahre gewonnen haben, die können das einfach besser. Die fahren beim 6-Tage mit dem kleinen Gang, kommen die klar, können halt kurbeln und drehen und sind echt stark. Und bei der WM hängen sie in der Reihe und sehen keinen Stich. Und das ist halt jetzt ja das Schwierige mit dieser Begrenzung beim 6-Tage, was wir echt wirklich gewinnen wollen, logischerweise. Aber
ja, und wo ist der Sinn?
Wir werden sehen, wie es geht.
Das zu begrenzen in Berlin?
Ja. Sieht schneller
wer
aus.
Wer macht das?
Sieht schneller aus.
Ja, ich glaube, damit ihr nicht zu schnell werdet, oder?
Ja, es wurde halt, also vorher gab es dieses Limit nicht. Und damals sind wir sogar noch 52-16, 53-16. Also ich glaube, der Risi ist wirklich immer 52, 53, 16 gefahren. Aber die sind halt auch noch 15 6-Tage-Rennen und davon 6 6-Tage-Rennen am Stück gefahren. Wo das dann echt auch Sinn gemacht hat, dass du über diesen langen Zeitraum von 3, 4, 5, 6 Wochen halt den großen Gang nicht dauerhaft treten kannst. Deswegen sind die kleinen Gänge gefahren. Jetzt haben wir weniger 6-Tage-Rennen. Das heißt, zwischen 6-Tage-Rennen hast du Zeit zum Erholen. Das heißt, die Gänge wurden vom Jahr zu Jahr immer größer. Und Nationen oder Fahrertypen wie die Spanier, die sind schon immer dicke Gänge gefahren. Die sind dann halt einfach 2 Zähne mehr gefahren. Und wenn die dann halt mal raufgetreten haben, dann bist du aber hinten halt einfach Wasserski gefahren und hast halt keine Chance gehabt. So hat sich das einfach über die Jahre und Saison zu Saison hochgeschaukelt. Und da wollten sie jetzt einfach irgendwie wahrscheinlich einen Riegel wieder vorschieben, dass es ein Limit gibt, dass alle irgendwie das Gleiche fahren. Was aber jetzt nicht jedem hilft. Also mir hilft es nicht unbedingt. Und, aber ich muss damit leben.
Was weißt du für eine Kurbellänge?
Ich habe jetzt in Gent gewechselt. In London bin ich noch 175 gefahren und habe mir jetzt aber echt gesagt, okay, ich probiere es mal in Gent. Bin da jetzt auf 170 gegangen. Und,
dass du schneller treten kannst.
Bin damit erstmal ganz gut zurechtgekommen. Oder habe zumindest keine Probleme gehabt. Und ich werde das auch in Berlin dann anwenden und vielleicht hilft mir der kleine Unterschied doch, das Bein schneller rumzukriegen und dann bei den Holländern vorbeifahren zu können.
165er musst du fahren, Junge, sag ich dir. 165er.
Ich bin immer noch 1,91 groß, ne? Also ein bisschen hängt das ja auch damit zusammen.
Geh und sprech mit dem Trainer. 165.
Mit welchem Trainer?
Ja, du weißt schon, von wem ich rede.
Okay, dann frage ich mal.
Nein, aber sind wir fertig mit der Bahn? Oder habt ihr noch Fragen?
Also zieh durch, Paul, los, zieh durch.
Okay.
Das war's jetzt mit der Bahn.
mit Caleb, ne?
Ja.
Also, wir wissen eigentlich gar nichts über Caleb. Also ich weiß nichts. Das ist jetzt nicht so wie im Kittel oder Kerf, wo man auch Sachen lesen kann, sondern man weiß nichts über seine Persönlichkeit, okay, was das für ein Typ ist, überhaupt zusammenarbeiten. Wie ist der so? Der versteht kein Deutsch.
Wir wissen nur, dass er noch kleiner ist als ich.
Der ist noch kleiner als der Basti. Ja. Und du musst wissen, der Basti sieht schon aus wie so ein... Wie heißen die rothaarigen kleinen mit dem Zylinder? Wie heißen die? Troll.
Das ist ein Kobold, Mann. Kobold.
Kobold. Kobold. Der Basti ist schon groß wie ein Kobold. Und der Caleb ist noch kleiner. Also Basti könnte für den Caleb das perfekte Rad machen.
Auch Caleb ist Australier und wie alle Australier eigentlich, muss ich sagen, ist er auch relaxed, laid back, sagen sie dann immer gern, also einfach zurückhaltend, easy, aber wenn es drauf ankommt, ist er halt wirklich fokussiert und diszipliniert und so aber auf dem Zimmer, also wir teilen uns halt oft das Zimmer beim Radrennen auch, nehmen wir uns eigentlich wirklich nicht viel, da sind wir eher vom Charakter relativ gleich und sind eher ruhig. Er ist ordentlich im Zimmer. Das ist kein Rowdy, der seinen Koffer auspackt und dann hast du da eine Bombe im Zimmer. Über die nächste Woche alles verteilt. Wir gehen uns nicht auf den Sack gegenseitig. Jeder hört das, was er hören will, irgendwie. Kopfhörer ist auch zurückgezogen. Wenn wir dann doch Bock haben, dann quatschen halt mal abends noch. Aber er ist, ja, wie ich sage, eigentlich recht ruhig, aber locker. Noch jung, aber reift halt einfach auch noch. Also die letzten 2 Jahre, glaube ich, hat er schon noch eine große Veränderung durchgemacht. Dass er am Anfang war noch mehr zurückhaltend und ich will nicht sagen schüchtern, aber schon, er wurde halt als großer Sprinter, großes Potenzial, wurde es ihm vorausgesagt und das musste halt immer bestätigen. Und damit umzugehen als 22er ist halt schon ja keine leichte Sache. Und jetzt hat er sich aber eben dieser Aufgabe immer mehr angenommen und geht auch an sich heraus und macht mehr und mehr halt Ansagen, das, was vor 2 Jahren noch nicht so war. Also diese Kapitänsrolle als Sprinter, in die ist er jetzt wirklich in den letzten 2 Jahren schon reingewachsen, oder in den letzten 4 Jahren, die er bei Greenedge war. Und deswegen war es jetzt auch für ihn selber jetzt doch der Zeitpunkt, ein Team zu wechseln, um jetzt wirklich so eine alleinige Kapitänsrolle in einem großen Team zu nehmen und ja, dort dann weiterzuwachsen und sein nächstes Kapitel zu starten.
Ja, jetzt passt ihr so ganz gut zusammen, aber was die Position von euch beiden angeht, ne? Da seid ihr genau das Gegenteil voneinander, würde ich mal behaupten. Also Paul hat das eben so gesagt, du bist der Kühlschrank und er ist eher so der, keine Ahnung, wie soll man das nennen, so wie er da fährt?
Pocket Rocket.
Bobby Car.
Pocket Rocket.
Ja. Bobby Pocket Car Rocket ist er eigentlich, ja.
Ja, ist schon, nein, schon
eben,
krass.
Das ist ja sportlich gesehen auf der Straße sein großer Vorteil, dass er eben hinter mir, hinter dem Kühlschrank, so viel Windschatten kriegt wie kein anderer und er dort sicherlich nochmal ein paar Watt mehr spart. Selbst wenn er 2 Posis hinter mir fährt, profitiert er davon sicherlich auch noch. Also es gibt sicherlich Rennen, wo ich mal der letzte Mann sein werde, aber dann wieder Rennen, wo ich der Vorletzte bin. Aber das ist halt das, was er auch schon dann wirklich gesagt hat im ersten Jahr, nach den ersten Rennen, dass er hinter mir, ja keine Ahnung, gefühlt vielleicht nochmal 50 oder 100 Watt weniger treten muss, weil er echt einen Schrank vor sich hat. Und das einzige Problem hat, er sieht halt auch nicht viel. Man könnte scherzen, dass er wieder unterm Sattel durchgucken kann, aber manchmal fährt er einfach nur blind und vertraut mir da auch blind, dass ich, ja keine Ahnung, die richtige Linie finde und ihm nicht da irgendwo im Schlagloch absetze oder in den nächsten Lenker reinschicke. Und da spielt sich wieder dieser Unterschied, der uns optisch ausmacht, definitiv eine positive Rolle.
Aber endlich ist es mal gut, fett zu sein.
Aber wie, ja, der trainiert das auch wirklich, ne, so zu sprinten? Das ist jetzt nicht so sein klassischer Stil.
Was ich manchmal höre, der sprintet echt viel.
Ja. Aber das ist echt scheiß gefährlich. Also sieht halt echt nicht sicher aus. Ich meine, sieht er was? Ich meine, du hast mit ihm ja Kontakt, aber
im Sprint dann.
Ja, genau. Also kann er nach vorne, also hat er wirklich eine Ahnung, wo er hinfällt. Also sieht er einfach nicht danach aus. Oder? Also ich meine, jetzt, wenn man sich so anschaut, kann, sagt man halt, okay, gut, er fährt halt einfach. Ja. Er weiß, da irgendwann nach 100 Meter kommt, er zielt gerade zu und
Wie immer wieder Jamudinin Abdushaparov erwähnen dabei. Der hat das auch immer so gemacht. Nicht ganz so tief, aber.
Ja, gut, aber der lag relativ oft auch mal im Gitter.
Ja, gut. Ja. Nein, der hat nicht so einen guten Anfahrer gehabt.
Dass er eine ganz gute Linie fährt und der guckt definitiv nochmal nach oben, wenn er startet. Und wenn dann keiner vor ihm ist, dann heißt halt Kopf runter und dann zieht er halt durch und geradeaus fahren sollte man können als Abfahrer. Aber es hat man dieses Jahr gesehen, dass der Kopf irgendwie doch bei vielen Sprints ein bisschen höher war als letztes Jahr, wo er halt viel mehr gewonnen hat. Und vielleicht war das dieses Jahr so ein bisschen der kleine Punkt, dass er halt eher hinten dran war und doch mal mehr nach vorne geguckt hat, ob wer ist dann so vor ihm. Nur hat er die dann nicht mehr eingeholt. Also ich hoffe, dass genau diese gefährliche Position, wie sie aussieht, dass die nächstes Jahr wieder da ist, dass er den Kopf einfach runterhängt und dadurch wieder der Schnellste ist. Das kann man natürlich nur machen, wenn er auf Posi 1 ist. Wenn er von hinten kommt, dann sollte man schon gucken.
Aber denkst du, dass er nächstes Jahr mit dem Ridley auch noch so schnell sprinten kann wie auf dem Scott?
Hört Ridley auf mit?
Ridley hört, vielleicht der deutsche Vertreter, aber...
Ja. Kann ich auch nicht so viel sagen. Ich habe das neue Rad von Ridley noch nicht gehabt. Das sieht gut aus. André war damit auch schnell unterwegs, hat auch Etappen gewonnen. Also ich denke, es ist kein schlechtes Fahrrad.
Aber André hat mir vor ein paar Tagen auch von geheimen Tests erzählt mit gewissen Rädern im Vergleich zu anderen Rädern. Und die waren echt sehr verstörend. Also natürlich würde ich mich freuen, wenn ich auf diesem speziellen Rad sitzen würde, aber ich würde mich auch nicht freuen, wenn ich gegen dieses Rad sprinten müsste.
Ja.
Von daher, ja.
Nein, es gibt definitiv, kann man glaube ich sagen, auf dem Markt bessere Räder. Aber gut, Ridley wird sich Mühe geben. Und
bei dir spielt Aerodynamik ja eh nicht so die Rolle.
Der Körper,
ne?
Der auch hoch ist.
Wie bitte?
Bei Roger spielt Aerodynamik eh nicht die große Rolle, von daher.
Ja, das ist halt.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Das ist echt so geil, wenn Roger sagt, ich habe mich richtig klein gemacht, ne? Dann guckst du in ein Bild an, von dem er dich klein gemacht hat. Da denkst du halt immer noch, Alter, was ist denn los mit dir, Mann? Hör auf, Oberlenker zu fahren. Der fährt halt einen Sprint an, Arme durchgedrückt nach also.
Nein, ein bisschen eingeknickt sind die
ja,
schon.
Ja, nee, aber eigentlich fast mehr wenig durchgedrückt. So hoch und dann so maximal alles auf die Brust drauf, die Luft, ey. Muss atmen, der Turbo,
ja,
ne?
Ja. Muss atmen können, ne?
Ja, nee, aber das ist halt, wie gesagt, es gibt bessere Räder, aber die Haupt-Aerodynamik-Variante ist nun mal der eigene Körper und nicht das Fahrrad von vorne. Da ist Ridley wahrscheinlich aerodynamisch nicht so viel schlechter als ein anderes Toprad. Aber Caleb ist aerodynamisch wahrscheinlich einen riesen Vorteil zu anderen Fahrern, weil er eben so klein ist.
Weißt du, was er für Watt fährt?
15, 1600 würde er auch haben, glaube ich doch.
Spitze oder über 10?
Oh, das weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung, dann 1400 wahrscheinlich, 1300. Das sind schon die Trainingswerte. Ich glaube, auf 16, weiß ich, ob er mal 17 hatte, aber die 1600 hat er auf alle Fälle als Peak. Und kann mir vorstellen, dass er 10 Sekunden auch 1400 halten kann.
Was wiegt der?
Um die
50.
32.
Unter 70, glaube ich. Nee, unter 70, also ich glaube so.
Und ja, hoffe ich doch, mit das 1,20 Meter groß.
Ja, aber der hat schon ein paar Schenkel, er hat schon ein paar Muskeln dran, die du nicht hast. Also
ich hoffe doch unter 70.
Also. Nein, ich glaube, er ist, also uns trennen ungefähr 20 Kilo, kann man so grob sagen.
Wie viel wiegst du?
87.
87. Staufi?
Was sag mal. Wie viel ich wiege?
Ja.
Gewogen hast zu deiner aktiven
Zeit. Gewogen hast, da war ich auf jeden Fall deutlich leichter als 87.
Ja, 85 oder was?
Nee, so 82, 83.
Und was wiegst du jetzt? Ich meine, jetzt bist du, man muss sagen, Staufi ist jetzt hauptberuflich Model, ne? Also hauptberuflich Schönling. Und da muss natürlich richtig pumpen gehen. Was wiegst denn du?
So 92.
Ja, gut.
Glaube ich, ideales Körpergewicht für 91 Größe.
Ja, aber nochmal zurück zu den interessanten Sachen hier. Was ich wirklich mal verblüffend fand, waren so die Leistungsdaten, die man auf der Bahn fährt. Was sich ja auch auf der Bahn, also ich bin früher auch mal ein bisschen Bahn gefahren, das fühlt sich eigentlich nicht so an, aber man tritt da schon deutlich höhere Leistungen so auf die paar Minuten als auf der Straße.
Ja, was haben die bei so einer Stimmt eigentlich? Habe ich mir noch nicht drüber Gedanken gemacht. Was fährst du bei so einer Einer-Verfolgung oder Mannschaftsverfolgung?
Ja, das ist
auf scheiß 4 Minuten, wie viel Watt fährst du da?
Da kann ja Roger mal jetzt ein paar genaue Zahlen auf den Tisch
nehmen. Die Durchschnittsleistung bei einer Verfolgung, ich bin jetzt nicht der Schnellste, weil ich nicht der Aerodynamische bist, aber sind schon über 500 oder knapp über 500. Aber ich weiß auch von Dominik Weinstein, dass der als Europameister irgendwas um die 500 fährt oder über 500, ist aber dann wiederum, ich weiß gar nicht, glaube eher um die 80 Kilo, also schon ein Stück leichter als ich. Und im Vierer, weiß gar nicht, was im Vierer eine Durchschnitt ist, aber die Leistung vorne, die wir in der Führung haben, die beläuft sich schon so auf 600, 700 Watt. Über eine, beziehungsweise jetzt geht es tendenziell Richtung 2 Runden, also so grobe 30 Sekunden, 28, 30 Sekunden. Und am Rad hängt es halt darauf an, wie gut du bist am Rad. Also wie sauber du Windschatten fährst, wie dicht du ranfährst. Im besten Fall kommst du knapp unter deiner Schwellenleistung, die wahrscheinlich irgendwo grob, ganz allgemein bei 400 ist. Also hast du dann vielleicht 3, 4, 5 Runden 400 Watt und halt diese 2 Runden dann 600, 700 Watt. Und das Spiel machst du halt 2, 3 Mal, je nachdem, wie oft du vorne rankommst. Und natürlich noch die Startphase dazu nicht zu vergessen, wo wir alle mit, naja, nahezu Maximalleistung, also sicherlich über 1000, 1200, 300, 400 Watt losfahren müssen, um diesen Gang, die Mühle erstmal in Schwung zu kriegen.
Ja.
Ich finde halt den Typen auch krass, der, wie heißt der? Der Ami, der jetzt gerade den Weltrekord gefahren
hat. Ashton Lambie.
Eine 407. Ich meine, natürlich in der Höhe Mexiko schnelles Velodrom, aber das ist halt krass. Also 3 Sekunden von Bobic abgenommen. Bobic war ja schon Freak damals, dass er die Zeit gefahren ist. Ja. Das ist halt pervers. 3 Sekunden, das ist ja einfach...
Das sind Welten.
Eine 407, vor ein paar Jahren ist der BDR so schnell gefahren.
Nicht mal so schnell.
Also das ist halt echt krass. Also ich finde das... Aber ich glaube, das ist gar kein offizieller Weltrekord, oder?
Ich weiß nicht, ob er gewertet wurde.
Nee, ist kein offizieller. Ist halt, inoffizieller Weltrekord.
Kennst du den Typen? Hast du den auf dem Schirm?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wahrscheinlich ist er hier und wird wahrscheinlich auch im WM- oder Olympia-Zirkus dabei sein, wenn sich dann Amerika mit einem Vierer qualifiziert. Das weiß ich nicht. Er kann halt leider kein Einer fahren. Also er würde sich wünschen, wenn es wie 2008 sicherlich noch eine Einerverfolgung geben würde, wo halt Wiggins damals, bevor Tour de France-Sieger wird, als Olympiasieger eine Einerverfolgung wurde. Aber das haben wir halt leider nicht mehr, das Rennen. Von daher muss er sich mit einem Vierer qualifizieren oder halt separat fürs Omnium und Madison. Und da weiß ich nicht, wie gut er da ist.
Das finde ich auch richtig scheiße.
Aber da ist er tatsächlich in Madison oder so, ist er auch amerikanischer Meister, Nationaltitelträger geworden.
Ah.
Aber ja. Ist schon einfach eine krasse Zeit.
Definitiv.
Wenn du es dir mal überlegst.
Allein wie du sagst, manch Viererteams aktuell in der heutigen Zeit fahren vielleicht immer noch über 4 Minuten.
Ja, genau. Also das Team, für das ich arbeite, wir haben ja auch ein Track-Team. Ja. Und die fahren auch beim Weltcup in Berlin und sind jetzt in Paris, glaube ich, eine 408 gefahren, was natürlich wirklich nicht das war, was man erwartet hat. Also war einfach schlecht, auch für die eigenen Ansprüche. Aber muss man überlegen, der Typ fährt halt alleine, natürlich in der Höhe auf einem schnelleren.
Ja, egal. Ja.
Aber das ist halt trotzdem krass, 4.07. Das ist halt, was ist das für ein Schnitt? Das ist ein 58er Schnitt.
Das stimmt.
Das ist halt einfach krass.
Ich finde also das wahrscheinlich wäre der in Paris auch eine 13 gefahren, sag mal, oder sowas, eine 14. Ja. Der hätte, deine Jungs hätten den nicht eingeholt.
Genau, das ist halt einfach krass alleine. Das ist schon heftig.
Ja.
Ich hätte aber noch mal eine Frage.
Nee, die wollen wir nicht.
Aber jetzt, ich meine, Roger, der fährt natürlich jetzt auf der Bahn noch besser als viele andere, die jetzt in so diese Fixed-Gear-Geschichte reingewechselt haben. Also es gibt ja auch einige Bahnfahrer, die da mittlerweile unterwegs sind. Hättest du dann generell mal Bock auf sowas? Oder reizt dich das gar nicht?
Nee, ehrlich gesagt reizt mich noch nicht so. Ich bin froh, dass wir mit diesem Bahnrad, was ja keine Bremsen hat, immer nur links rumfahren. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, halt auf einem verwinkelten Parcours mit Spitzkehren, also dieses Kontern halt bremsen zu müssen, dazu gehört schon nochmal eine andere Technik und Erfahrung. Umso mehr überrascht mich immer wieder, dass mein guter Freund Schäfer dort eigentlich ganz erfolgreich mitfährt. Weil der sich damals auf der Winterbahn eigentlich letzte Posse oben an der Balustrade immer eingeschissen hat und mit 5 Meter Abstand in deinem Feld hergefahren ist. Und jetzt fährt er halt bei diesen Fixie-Rennen im Feld dort mit, ohne Bremsen, und gewinnt die Dinger sogar. Also Hut ab vor ihm, dass er diesen Wechsel irgendwie gepackt hat und da echt mit war. Aber für mich, ich finde es interessant, die Szene. Ich habe halt dort ein bisschen reingeschaut durch ihn, halt ein bisschen Einblick erhalten. Aber ist jetzt noch nicht, oder ist nicht verlockend für mich.
Ja, ich finde das auch faszinierend, wie die da eigentlich so mit einem Bahnrad dann auf so einem kleinen Parcours fahren. Wobei ich jetzt Stefan Schäfer auch die nötige Portion Mut eigentlich zugetraut hätte. Ist er nicht mal irgendwie vor vielen Jahren mit über 100 km/h hinter einem Auto hergefahren?
Aber du musst richtig erzählen, nicht einfach hinterhergefahren,
sondern 44.
Als ich festgebunden am Auto.
Ja, ja.
Also einfach nur hinterherfahren wäre noch sicher.
Ja. Nee, ist richtig, so den Mut hat er, und auf der Straße hat er sich auch den Mut, aber auf der Bahn war es einfach so, dass er da, keine Ahnung, halt lieber hinten mit Abstand oben hinterhergefahren ist.
Aber willst du die Geschichte mal ganz kurz erzählen, was da genau vorgefallen ist?
Soll ich dir erzählen?
Ja, also ist er also eigentlich einfach nur hinterhergefahren?
Nein, die wollten halt, einen Geschwindigkeitsrekord, oder die hatten einfach Bock drauf, schnell zu fahren.
Den ostdeutschen Geschwindigkeitsrekord auf dem Rennrad aufstellen.
Ja, komm, lass uns mal das Rad ans Auto anbinden, ich setze mich drauf und du ziehst mich. Und dann haben sie sich halt so ein Vito genommen und haben die Türen hinten aufgemacht, haben da ein Seil von maximal 2 Meter Länge, also es hat wahrscheinlich auch gerade so mit 5 Zentimeter Abstand über dem Vorderrad gehangen, hat er sich halt ziehen lassen, dazu noch auf der Landstraße. Und ja, die besagte Geschwindigkeit, die erreicht wurde, war, glaube ich, über 140.
Ja, die erreicht wurde.
Das machen ostdeutsche Radsportler, wenn ihnen langweilig ist. Ja. Auf dem Internat.
Verrückte Zeiten.
Ja, aber was hältst du andersrum von den, meinst du, die könnten gut auf der Bahn fahren, ein paar von denen, die da so bei den Kriterien mitfahren?
Ich weiß nicht, ich will dir nicht zu nahe treten. Ich weiß nicht, was die dafür trainieren. Ich weiß von Schäfi, dass er in den letzten Jahren nicht mehr so viel trainiert und bei den Rennen halt noch gut ist. Das heißt, von der Leistung her ist wahrscheinlich gar nicht so viel verlangt, sondern wirklich eher diese technische Frage oder das technische Können, sich mit diesen Rädern halt in die Kurven zu legen und zu kontern und spät bremsen, und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube nicht, dass die, ja, wenn die jetzt mal eben zum Weltcup kommen und dann halt auch größere Gänge fahren müssen, die halt nötig sind. Bei den Fixie-Rennen fahren sie auch eher kleine Gänge, weil die halt Bremsen beschleunigen müssen. Da macht logischerweise ein kleinerer Gang mehr Sinn. Aber ja, es gibt noch keinen aus der Fixie-Szene, würde ich jetzt mal sagen, der zu den Weltcups kommt und versucht, da vorne mitzufahren. Das wird schon seine Gründe haben.
Also dieser Lambie...
Vielleicht kam noch keiner auf die Idee.
Kann ich ja nochmal so, weil du sagst, du weißt nicht, woher der kommt. Der kommt nämlich aus der Ultraszene. Der Typ ist so Cross-Gravel-Ultras gefahren, so 600 Kilometer Staatsrekord Kansas von einem Ende zum anderen. Und ist echt erst seit einem Jahr auf der Bahn. Der ist zufällig irgendwie auf die Bahn gerutscht und hat dann irgendwie innerhalb von 2-3 Mal auf der Bahn haben alle festgestellt, dass er scheinbar richtig schnell fahren kann. Und seitdem ist er auch da geblieben, weil er gesagt hat, so, es gefällt ihm irgendwie besser, weil da kann er nicht zufällig in eine Kuh reinfahren. Es gibt keine Autos und keinen Regen.
Zufällig in eine Kuh reinfahren.
Das ist richtig. Die Bahn hat einen gewissen Sicherheitsfaktor, ja. Ja, dann mal sehen, wie er sich macht oder ob dann so nach und nach über die nächste Zeit schon noch ein paar Exoten aus anderen Bereichen auf die Bahn finden und dann 5 Jahre später Toursieger werden.
Stimmt, das kann er noch machen. Ich meine, das haben, der ist irgendwie 90er Baujahr oder so. Oder 92, oder?
Den Plan haben wir mit dir ja auch, wie gesagt.
Ja, ja, ja.
Roger. Ab morgen kein Kuchen mehr.
Ja, der darf.
Hört er auf.
Ja. Schwierig, schwierig.
Ja, es muss Ballerstedt entscheiden.
Genau, der Ernährungsexperte. Ihr habt das gelesen. Der hat gesagt, nach 3 Wochen Training, der ist noch nie so stark wie vorher.
Ja, hat er heute gesagt.
Nachdem sie alles umgestellt haben.
Baller 2.0.
Schöne Fettdiät. Weißt du, nur Fette, nur Kohlenhydrate, nur Scheiße. Und dann nur Krafttraining. Stau, wie hast du gesehen? Und heute, als Juniorenfahrer, auch mal schöne 180 hinlegen im November. So macht man das. Schöner Ostblock.
Kenn ich alles.
Können wir vielleicht die DDR-Hymne hier öfters mal einspielen?
Wenn das, weil ihr so weit im Norden seid. Die ganzen Skandinavier, die machen auch immer Fettdiät.
Einmal ganz ehrlich. Wir haben heute den 25. November und der fährt nur 180. Wo will denn der noch hin?
Ja, das kann...
Hat wahrscheinlich Caleb gefolgt auf Instagram, ja, der vor wenigen Tagen 200 Kilometer gefahren
ist. Alter, aber Juniorenrennen, die dauern 3,5 Stunden maximal.
Ja, aber vielleicht ist er irgendwie letzte Nacht bei KFC eskaliert oder so.
Wie bitte?
Vielleicht ist er letzte Nacht bei KFC eskaliert und dachte sich so, fuck, ich muss die 50.000 Kalorien wieder abfahren.
Es gibt halt immer wieder übermotivierte Trainingsweltmeister.
Wir haben noch Fahrernominierungen offen. Das kann eigentlich Roger nochmal raushauen.
Aber Roger hat noch gar nicht gesagt, wer richtig beschissen auf der Bahn fährt.
Hinter wem?
Kann ja auch der Gleiche, sein.
Jetzt nicht drumherum reden, sondern einfach nur sagen, wer beschissen fährt. Also wer kann nicht richtig Radfahren auf der Bahn?
Wer fährt?
Im 6 Tage.
Wobei geschafft. Auf der Bahn musst du ja eigentlich nur links rumfahren. Ist ja nicht so schwer.
Richtig.
Ja gut, aber das ist ja auch schwer. Stürzt ja auch an der Unbreche. Einnahme. Theo Reinhardt.
Das ist gut, mit dem fahre ich nie zur gleichen Zeit im Rennen. Wenn der ein bisschen rumeiert. Bahnfahrer können einfach Fahrrad fahren. Fahren geradeaus. Wir müssen nicht eiern. Gibt nicht echt viele, die, also im Straßenfeld, da würde es mir wahrscheinlich viel mehr auffallen, dass du sagst, oh Mann, jetzt steckt der wieder rein und jetzt eiert der wieder rum.
Dann sag mal einen von der Straße.
Ja, sag einen von der Straße.
Ihr seid aber auch gemein.
Eigentlich hat er die Bahnantwort auch schon gegeben, Stefan Schäfer.
Ja, das hatte ich mir ja schon gerade vorher gefragt nach dem Namen. Hätte ich ihn jetzt genannt wahrscheinlich.
Nee, sag mal so, Straße, komm, einer, fix.
Sämtliche Franzosen, ich verallgemeine
das. Ey, das ist halt, ey, guck mal, ich finde, wir könnten jetzt mittlerweile schon Statistiken führen. Das sind Männer französische Teams oder Teams auf französischen Reifen oder Fahrer, die mit irgendwelchen Französinnen zusammen sind. Irgendwas Französisches ist es auf jeden Fall immer, was sie schlecht Fahrrad fahren lässt. Gut. Gib ich dir recht.
Ja.
Staufi wahrscheinlich auch, oder?
Ja.
Gut, Fahrernominierung. Wen sollten wir hier mal durch den Kakao ziehen im Besenwagen?
Ja, nimm doch Schäfi. Wie gesagt,
als Gast.
Ja, wollte ich auch mal einladen. Dann kann er uns nochmal genau erzählen, wie das gekommen ist, dass er sich hinter ein Auto gebunden hat.
Stimmt, das wird eine gute Story. Ja.
Da gibt es noch ein paar mehr Stories von damals. Johnny Knoxville. Nachmacher.
Ja, weißt du, das sind ja richtige Internatskinder, die ja halt gar nichts mit ihrem Leben die wissen ja gar nicht, was irgendwie zu tun war, wenn sie nicht Rad gefahren sind.
Damals waren es noch die Guten, aber jetzt ist nur einer rausgekommen, der noch gut ist.
Wer denn? Also, du warst,
Roger meldet sich gerade.
Du warst ja nur ein halbes Internatskind, oder?
Nö, ich war genauso mit Schäfi. Ich war mit Schäfi in 7. Klasse zusammen mit Bernhard auf dem Zimmer.
Aber du bist für mich, wenn ich so sage, hier, guck, das System funktioniert nicht, dann nehme ich nicht Roger als Beispiel, wo ich sage, das funktioniert, weil du bist für mich einfach kein Systemkind in dem Sinne.
Ich bin die volle Schule durchgegangen, aber.
Echt?
Ja. Du warst eigentlich immer hinter Schäfi und hinter Belka, die Nummer Junioren oder U23 deutlich besser waren und gute Straßenfahrer waren. Ich war halt nur der simple, kleine, blöde Bahnfahrer. Aber irgendwie habe ich es dann doch über die Bahn auf die Straße geschafft und die sind irgendwo hängen geblieben.
Gut, ich fange mal an. Instagram-Tipp. Längst überfällig. Große Blatt. 8000 Watt. 8000 Watt Instagram-Account. Alle folgen. Auf jeden Fall, wenn er nicht am hier 3 Tage nach Ausstrahlung der Sendung 500 Follower mehr hat, gibt's was zu setzen. 8000 Watt.
Das ist ein richtiger Freak.
Werden wir vielleicht auch in Zukunft mal mit zusammenarbeiten. Haben wir jetzt schon besprochen. Das wird lustig. Zieht euch das rein.
Nee, ich habe keinen Instagram-Tipp, aber ich habe einen Podcast-Tipp. Darf ich einen Podcast nennen? Auch, also Konkurrenz quasi.
Ich höre keinen Podcast, aber ja, mach mal.
Nein, also jetzt,
jetzt werde ich ganz ernst und ist ein wirklich sehr, sehr guter Podcast. Der geht zum Teil 3 bis 5 Stunden. Und zwar heißt der Aufwachen.
Okay.
Ist ein Politik-Podcast mit Thilo Jung und ich glaube Stefan Schulz heißt der. Und ist echt gut. Also wenn sich jemand von euch da draußen, ich weiß, Leute, die uns hören, da irgendwas ist ja eh nicht, ne? Aber wenn euch für Politik interessiert, dann Aufwachen. Podcast, der ist echt gut.
Ich hätte einen Radfahrer, dem man immer folgen kann. Und das ist Justin Williams. Nee, das ist einer aus den USA. Der ist zweifacher Kriteriumsmeister, glaube ich, in den USA.
Oder ja.
Bei dem würde mich zum Beispiel mal interessieren, ob er nicht so bei einem Bahnradrennen auch gut mitfahren könnte. Ich glaube, der trainiert auch genug. Just Williams heißt der Instagram-Account.
Ist das der hier?
Nee.
Nein, Mann. Nein.
Einfach Just Williams.
Just. Ach so, Just ohne, Williams. Ohne T. Just Williams. Mit Z am Ende.
Ah.
Nach der zweiten Flasche Wein. Ne?
Roger, hast du dir einen Tipp überlegt?
Stefan Schäfer. Ich bleib bei meinem.
Ach komm, ey.
Der hat auch einen Instagram-Account.
Jetzt geht's jetzt lahm.
Der fährt übrigens mit Justin Williams in einem Team.
Genau, jetzt ich sehe es gerade. Jetzt habe ich das Profil und sehe, hey, das ist auch sein Teamkollege. Also.
Fahren beide für Rocket Espresso Specialized oder so heißt das Team, ne?
Jo.
Ja, genau.
Aber vielleicht ist auch von denen noch keiner auf die Bahn gewechselt, weil man mit diesen Fixed-Gear-Rennen auch ganz gut verdienen kann mittlerweile. Und das ist ja für einen Bahnfahrer manchmal so eher so, man fährt so für Ruhm und Ehre.
Fame in einer relativ lustigen Szene.
Ich glaube, so viel Geld ist da nicht, ne? Also ich glaube, Schäfi braucht schon seine Polizeistelle auch noch, um die Runden zu kommen, oder? Das ist eher so ein.
Nee, ja, ich glaube, er hat einen ganz okay Vertrag mit dem Team wirklich gemacht.
Ein ganz okay Vertrag. Das klingt gut.
Nee, also ich weiß, dass er vor 2-3 Jahren halt echt gefragt hat, ey du, was denkst du, wie was? Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was für ein Geld bei euch da, was er für eine Rolle spielt, was ihr als Startgeld, Preisgeld ankriegt bei solchen Rennen, aber die fahren ja auch nur 4 Rennen. Oder er hatte damals nur 4 Rennen, diese Serie, die halt gefahren ist für die. Und dann ist er außerhalb dieser Serie für sein eigenes Verein, ja, Vereinsteam dort an den Start gegangen und dort wirklich um Preisgeld wahrscheinlich gefahren, aber er meinte im Nachhinein, nö, er ist zufrieden mit dem Gehalt. Sicherlich, das alleine reicht nicht, aber er kriegt da, glaube ich, schon, weiß nicht, ob er es monatlich kriegt oder aufs Rennen ausgezahlt. Und er kriegt aber auch die Räder, glaube ich, und vielleicht auch eine Kaffeemaschine, die er dann irgendwo, also die Räder behalten kann, die Kaffeemaschine vielleicht günstig oder umsonst sogar. Also andere Wertgegenstände. Also ich denke schon, dass es ihm ganz gut geht.
Apropos Rad, ne? Das wollte ich dich jetzt noch fragen. Was hältst du von diesem Rad, was Viviani da gefahren ist beim 6-Tage-Rennen? Was hat denn der da gefunden?
Ja, schon. Das ist schon geil, schick.
Ja? Boah, die Laufräder sehen ja ganz gefährlich aus, oder?
Hey, Staufi, du hast gerade einen Ossi gefragt, was er von Gold hält, weißt du? Hier im Osten ist alles rar. Und das ist natürlich ein goldenes Rad, ist so das Überding. Auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt super schön finden, findet ein Ossi das immer geil, wo es glänzt.
Ja, aber ist ein Hingucker, weil es halt auffällig ist, aber ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, ich selber würde nicht mit so einem goldenen Rad fahren wollen.
Ich habe da jetzt eher Assoziation zu einer Elster, aber okay.
Aber komm, Roger, wenn du Olympiasieger wirst in Tokio, dann ein goldenes Rad.
Nicht alles Gold. Ein paar Nuancen können rein, aber nicht komplett Gold wie er. Eine Kombination aus Weiß und Gold ist bestimmt
Ach,
edel.
Swarovski-Diamanten überhaupt, ne?
Ja, auch noch.
Roger mit Swarovski-Diamanten.
Der Ossi ist halt doch kein Italiener.
Nein, mein Pekingrad war damals ganz, ganz schick, falls er das. Naja, wer auch immer das gesehen hat, von euch oder euch erinnern könnt, kann er bestimmt googeln. Peking 2008 und Kluge, dann findet er vielleicht mal ein Bild von meinem Rad, aber das war eine ganz nette Lackierung.
Ja, googeln wir mal das Rad, und dann gibt's dafür beim nächsten Mal noch eine Beurteilung von uns.
Es gibt jetzt noch Songtipps übrigens.
Habe ich super geile, Jungs.
Okay, hau raus.
Ach so, jetzt schon. ich habe letztens wieder, ich fand früher Blockparty schon geil.
Boah, ich wollte gerade auch noch Blockparty sagen.
Nee, genau, also Blockparty Bankett. Geiler Song, geht voll ab. Aber ich habe auch noch einen anderen, also ich möchte heute gerne 2, weil ich glaube, ich letztes Mal keinen genannt habe. Mir wünsche ich mir noch den Song vom Die Internet Girl.
Und die sind jetzt beide für Intervalle jetzt im Winter?
Nee, Girl, also das zweite ist eher für Chill Out und das andere ist für Intervall.
Blockparty Flux, das ist schon ein anderes Album.
Ich gebe dir eine Ghetto Faust in virtuelle.
Ghetto Faust, ja, dann mache ich doch da weiter. Dann wünsche ich mir
187 oder was?
Luciano MoneyGram.
Ich fahre seit vielen Jahren, egal ob 4, 5, 6, 8 Stunden ohne Musik.
Das habe ich eigentlich auch immer gemacht, muss ich sagen. Also ich habe seltener Musik gehört im Training.
Okay, kein Song von Roger.
Fährst du öfter mal auf der Rolle?
Nein.
Nee, auch nicht, aber beim Bahnfahren schon, auf der Bahn eigentlich, oder?
Ja, da ja.
Und da hörst du keine Musik?
Da höre ich dann generell irgendwelche Hausmusik oder sowas. Generell, also Spotify, irgendwelche Playlists könnte ich jetzt nennen, die da durchlaufen. Nein, wirklich als Playlist, wenn wir jetzt schon bei Musik und Spotify sind, dann
muss ja nicht Spotify
sein. Launch-Softhouse. Ist so ein Mix aus, halt man kann entspannen, dabei auf der Couch einschlafen, aber ich kann mich damit auch warm fahren.
So, Paul hat gerade die dritte Flasche Wein geholt.
Ja. Ah, Jungs, sind wir eigentlich fertig? Ja,
eigentlich schon.
Ja. Gut. Okay, Roger, jetzt weißt du, wo die Tür ist. Ja, ich finde Alena raus. Danke.
Nein. Ja, können wir so drin lassen, finde ich auch.
Ja, dann, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet ein. Am Samstag kommt es im Fernsehen eigentlich. Wisst ihr es, Ena?
Wird auf jeden Fall auf Eurosport übertragen, der gute Weltcup. Die Übertragungszeiten haben wir noch nicht richtig rausgefunden. Das ist jetzt die Aufgabe von jedem Zuhörer, hier das rauszufinden. Und Roger vorm Fernseher anzufeuern.
Wir können ja erstmal, also
wer nicht Weltcup, live hingehen
Weltcup
kann.
1. Dezember, Samstag geht's los, ne? Hast du auch am ersten Tag schon?
Na, Freitag ist Vierer, da fährt dann Fossi seine Truppe auf.
Fossi okay. Seine Truppe?
Ich weiß nicht, ob Freitag schon übertragen wird.
Nee, nicht meine Truppe, Heiko Salzwedel seine Truppe.
Ja, Entschuldigung.
Wenn die erfolgreich sind, habe ich nichts mehr zu tun. Wenn sie unerfolgreich sind, habe ich auch nichts mehr zu tun.
Okay. Aber am Samstag fahre ich dann, ja, 1. Dezember, wahrscheinlich abends gegen 8, 9. Und Sonntag ist auch noch ein bisschen Programm, aber da bin ich nicht mehr am Start.
Ja. Reinschalten auf jeden Fall.
Genau, das Ganze kann man sich dann auf Eurosport angucken, kann man mal genau die Sitzposition von Roger analysieren und Verbesserungsvorschläge dann an kontakt@besenwagen.com.
Aber da bist du nicht übersetzungsbeschränkt, ne?
Nein, da kann ich fahren, was ich will, alright. Richtig.
Und das ist übrigens, Roger ist übrigens der mit diesem komischen Streifen auf dem Trikot, mit den ganz vielen bunten.
Auf dem Bauch.
Also wer Roger im maßgeschneiderten Anzug sehen will, der kann das gerne tun und ja, vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir viel Erfolg auf jeden Fall für den Weltcup, dann für Olympia und dann spätestens danach geht das Besenwagenprogramm los.
Genau, alles klar.
Wir freuen uns.
Wir sehen uns beim Bäcker.
Mit Kuchen,
Trainingsfahrten.
Alles
klar, danke.